Also wir hier in Europa haben ein ganz anderes System von Demokratie. Mhm. Also das können wir anderen Ländern nicht irgendwie aufzwingen. Und gerade, also Tunesien, das wird, also diese Leute sind, also die Großeltern sind unter einer Kolonie da geboren und aufgewachsen, deren Kindern dann schon in der nächsten Diktatur, deren Kinder dann auch in einer Diktatur. Also die Leute sind halt nur aufgewachsen mit Autokratie halt einfach. Mhm. Und dann kann man halt nicht erwarten, dass innerhalb von ein paar Jahren sich dann da so Demokratie einpendelt, sondern ich bin mir sicher, das wird noch so eine Generation dauern.
Hallo, hast du schon mal Couscous gekocht und dich immer gefragt, warum er anbrennt oder einfach furchtbar schmeckt? Diese Folge wird für dich alles verändern, glaub mir. Dein Gast ist heute Nur Khelfi oder auch euer Neo-Berber from the Hood, wie sie sich bei Instagram nennt. Ihre Hood war bis vor einem Jahr die österreichische Hauptstadt Wien, war, denn für die Liebe ist sie aus ihrer heimatlichen Wiener Hood in die Berliner Hood gezogen. Nur ist freie Journalistin im ORF, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich, wo sie über Religion, Liebe und Zusammenhalt schreibt und spricht. Aber die meisten von euch kennen sie wohl eher vom preisgekrönten Funkformat Datteltäter. Ein, ja, Satire-Kanal auf YouTube, die mit ihren Videos kulturelle Klischees aufbrechen wollen und gängige Vorurteile gegen Muslime humorvoll aufs Korn nehmen. Dafür schreibt Nur die Texte oder steht auch ab und an mal selbst vor der Kamera. Mit Nur habe ich vor allem über ihre tunesischen Wurzeln, über ihre Familie und Traditionen gesprochen. Aber ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich hatte bisher nur ein eher rudimentäres Wissen über Tunesien und das wollte ich jetzt gerne ändern. Wir sprechen auch über die Hoffnungen und Sehnsüchte der jungen Generation dort und wie es dem Land nach dem arabischen Frühling geht. Ich hoffe, du kannst auch einiges mitnehmen und dadurch ein wenig mehr über das Land und die Region erfahren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr auf meinen Gast heute. Sag erstmal, wie du heißt.
Also mal hallo an alle. Mein Name ist Nur Khelfi. Bin 26 und wie man vielleicht gerade hört oder vielleicht noch aushören wird, bin ich aus Wien, aus Österreich. Ja, und seit ein paar Monaten hier in Berlin.
Wie sagt man bei euch, wie sagt man Hallo auf Österreich?
Servus oder Griesti.
Griesti, ja, Griesti, das geht. Ja. Schön. Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt auch endlich mal kennengelernt haben.
Voll,
ja. Das liegt natürlich auch daran, du warst ja auch, wie gesagt, in Wien, wo du ja herkommst. Mhm. Und wir haben uns immer geschrieben. Und jetzt ist es natürlich perfekt, dass du hier in Berlin bist und wir uns deswegen endlich mal treffen können und so ein bisschen schnacken können. Du bist Journalistin, kann man sagen, ne?
Genau, ja.
Was machst du noch alles?
Also neben meiner Tätigkeit als Journalistin bin ich auch noch Autorin bei den Datteltätern, also ich schreibe da die Drehbücher bzw. die Skripte. Ja, und ich studiere auch noch.
Was
Biologie. Was ganz anderes.
Spannend, ja. Willst du dann später irgendwie den Journalismus an den Nagel hängen und dann Biologin werden oder warum? Oder ist das einfach so deine Leidenschaft quasi? Oder?
Na, also ich war ja eigentlich zuerst in den Naturwissenschaften und der Journalismus ist so mittendrin einfach passiert. Mhm. Also ich habe den Beruf jetzt so als Journalistin nie irgendwie anvisiert.
Okay.
Und dann hat mich damals ein Freund und mittlerweile Kollege halt eben um meine Hilfe gebeten bei einem Artikel. Also zwei Interviewpartnerinnen halt eben aufzusetzen und ob ich nicht vielleicht das Interview einfach durchführen könnte. Und dann hat er mich auch netterweise als Co-Autorin angegeben beim Artikel. Ja, und dann hat die Zeitung mich halt dann auch eingeladen zur Redaktionssitzung und so hat dann einfach das Ganze angefangen. Also es war so richtig Learning by Doing. Also ich habe auch mal kurz überlegt, Publizistik zu studieren, aber also schon relativ schnell gemerkt, es ist nur so, also mehr Theorie als richtig Praxis.
Mhm. Welche Zeitung war das?
Bei der Wiener Zeitung war das. Ich glaube, das ist auch einer der ältesten Tageszeitungen weltweit.
Okay.
Ja.
Und genau, du hast es ja schon angesprochen, Datteltäter kennt man wahrscheinlich oder kennen viele hier in Deutschland. Mhm. Das ist ja ein, ein Satireformat, multikulturelles, interkulturelles Satireformat, kann man das so nennen, die sich mit religiösen, nahöstlichen Themen beschäftigen.
Also ich würde eher sagen, mehr so community-relevantes Zeugs, also über die muslimische Community, aber auch also diese Schnittstelle zwischen muslimisch und oder migrantisch. Mhm. Und da versuchen wir halt so viele Jugendliche wie möglich abzuholen und da halt eben ja gewisse Thematiken halt eben satirisch aufzubereiten oder auch einfach also Videos zu schaffen, die Identifikationspotenzial einfach haben. Was gerade im deutschsprachigen Raum jetzt nicht so viele Leute gibt, die man sich so als, nicht nur Vorbild einfach sich nehmen kann, einfach Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und wo man sich dann selbst so als Mensch mit Migrationshintergrund sagen kann, ja geil, also da sehe ich mich ein bisschen wieder.
Mhm. Das läuft ja auch bei Funk, das ist ja ein Funkformat, glaube
genau,
ich,
ja.
Seit... ich weiß nicht.
Ich glaube 2015 oder 16.
Seit 2015, ja.
So etwas,
ja. Ihr habt doch auch den Grimme Online Award schon gewonnen, ne?
Genau, ja.
Also preisgekröntes Format. Und ich glaube auch, ich habe letztens mal geschaut, fast 400.000 Follower. Also schon ordentliche Zahl, die euch da schauen. Und es wird, glaube ich, auch immer mehr. Mhm. Also ganz tolles Format. Auf jeden Fall kann ich nur empfehlen. Und die es noch nicht kennen, sollen es auf jeden Fall auschecken. Und genau, du bist da mehr für die Skripte verantwortlich. Also
genau,
jetzt gar nicht so vor der Kamera oder ein bisschen vielleicht ab und
an. Also vor der Kamera nur, wenn ich nicht schauspielen muss.
wenn du selbst.
Also wenn, genau, wenn ich auch nur ich selbst sein darf. Ansonsten eher mehr hinter der Kamera.
Ja.
Das Textliche dann eben. Das ist so.
Das ist so dein Ding.
Mein Ding, genau.
Ja. Du kommst aus Wien, bist dort geboren. Warum bist du dann jetzt in Berlin? Oder was hat dich hier nach Berlin verschlagen?
Ich habe einen Deutschen geangelt und deswegen halt eben hierher gezogen, weil es für mich dann eben auch also einfacher war, meinen Beruf kann ich halt sozusagen aus jeder Ecke dieser Welt ausüben. Für ihn war es dann halt schon ein bisschen schwieriger. Haben wir uns einfach auf Berlin geeinigt. Also kam mir eigentlich auch ganz gelegen, weil ich mal auch so ein bisschen Abwechslung haben wollte, mal auch eine andere Stadt kennenlernen wollte.
Gefällt es dir bisher ganz gut hier? Oder musst du dich
also es ist gewöhnungsbedürftig. Also obwohl wir dieselbe Sprache sprechen, es ist nicht so ganz dasselbe. Also ich habe mir halt schon ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie neu das alles hier sein wird und schon eine Riesenumstellung und so. Aber seitdem ich hier bin, merke ich schon, also egal wie groß man sich das Ganze so ausdenkt, irgendwo unterschätzt man das dann doch. Mal schauen, wie lange ich brauchen werde, mich hier so einzuleben.
Okay, das kommt schon.
Ja, ja. Aber nice Leute hier. Das ist
schon mal gut. Klingt gut.
Also da sind die Berliner ständig dann alle so voll verwundert, wenn ich sage, ich finde die Berliner und Berlinerinnen viel netter.
Kommt natürlich darauf an, wen du da so triffst, ne? Ob das jetzt wirklich Berliner sind oder Berlinerinnen, weil ich bin ja wirklich aus Berlin und wir machen ja da, das ist ja immer so ein Gag, wir machen ja immer diesen großen Unterschied zwischen wirklich Berliner, Ur-Berliner oder die zugezogen sind.
Ja.
Und deswegen, weil die...
Ich rede aber wirklich von den Ur-Berlinern.
Ja, ja.
Also ich finde generell die Deutschen viel netter als die Österreicher.
Echt?
Ja, ja.
Weil die Berliner sind ja bekannt als die Erfinder der Freundlichkeit.
Mhm.
Was natürlich ironisch gemeint ist, wie man wahrscheinlich verstehen kann. Und aber mittlerweile, wenn man dann so ein bisschen in Deutschland unterwegs ist, habe ich manchmal das Gefühl, irgendwie Berlin wird immer freundlicher. Also ich meine das wirklich ernst.
Mhm.
Also ich kenne da schon andere Gegenden, wo sich das manchmal so ein bisschen verändert und vielleicht liegt es wirklich an den Zugezogenen, dass die Berliner hier langsam ein bisschen netter werden. Aber wir können natürlich sehr viel über Wien und Berlin reden, aber du weißt ja, ich möchte ja gerne so ein bisschen über deine anderen Wurzeln noch reden. Wo kommst du denn her und so.
Trommelwirbel.
Ne? Du oder beziehungsweise deine Familie und deine Eltern kommen aus?
Meine Eltern kommen aus Tunesien.
Beide?
Beide, genau, ja.
Und
die sind, ich glaube, in den 80ern nach Österreich gezogen.
Warum? Warum Österreich?
Also meine Mutter wollte eigentlich zuerst nach Deutschland, weil sie hat in Tunesien, also Lehramt studiert, Deutsch-Englisch. und hat dann in Deutschland auch so ein Auslandssemester halt eben gemacht. Mhm. Und dann hat sie halt, ich weiß nicht mehr, ob das in Tunesien war oder ob sie dann da auch schon in Österreich war, meinen Vater kennengelernt. Mhm. Also da war er auch schon in Österreich, auch wegen der Arbeit, also auch Lehrer.
Zwei genau, Lehrer?
Ja. Oh je. Und so haben sich dann alle getroffen. Mhm. Sind zusammengekommen.
Was unterrichten die beiden
jeweils? Also beide Religion jetzt.
Ah.
Also islamische Religion.
Ja. Ja.
Also das gibt es ja in Österreich genau, weil sie ja anders als hier. Ja, also meine Mutter arbeitet in Wien und mein Vater im Burgenland. Das ist ein anderes Bundesland.
Okay.
Der mag die Wiener nicht so sehr. Da pendelt er dann lieber so jeden Tag hin und
aufs
her.
Land. Ja. Ach, schön. Ja, stimmt. Ich glaube, in Deutschland gibt es diesen, es nennt sich ja islamische Theologie sogar oder sowas?
Ja, man kann es studieren, glaube ich.
Mittlerweile, glaube ich.
Aber
es ist nicht dasselbe,
der Islam
oder?
Ist ja hier in Deutschland nicht, also auch eine, wie sagt man das? Also keine anerkannte Kirche.
Also anerkannte Konfession oder genau, Religion, ja. Meinst du? Meinst du jetzt Deutschland oder Österreich?
Deutschland.
Hm.
Weil in Österreich, also ich glaube seit 1912, als der, also quasi so das erste Islamgesetz da ins Leben gerufen wurde.
Ja.
Und dort der Islam dann auch eine anerkannte Religionsgemeinschaft wurde und somit auch einen eigenen Status einfach hat. Und deswegen kann man das halt eben auch in der Schule in Anspruch nehmen. Und Lehrer werden dann halt auch in dem Bereich also hierfür ausgebildet.
Ja, ich glaube, ich meine, in Deutschland ist das ja schon lange ein Thema. Werden wir sehen, wie es weitergeht. Also gibt's ja immer wieder Diskussionen. Aber ich möchte natürlich gerne über deine Wurzeln trotzdem in Tunesien sprechen, weil ich das natürlich sehr spannend finde, weil man natürlich so ein bisschen mehr jetzt über, oder was ich ja mit diesem Podcast auch versuchen möchte, dass man quasi die Wurzeln, die man hat oder aus den Ländern, wo die Eltern herkommen vielleicht oder man selber teilweise herkommt oder auch gearbeitet hat, einfach ein bisschen mal andere Seiten zeigen kann, Geschichten erzählen kann über dieses Land, was man einfach nicht so unbedingt immer weiß oder mitbekommt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, Tunesien zum Beispiel ist für mich jetzt kein Land, wo es sofort Klick macht, wo sofort irgendwas kommt, außer vielleicht arabischer Frühling oder Jasmin-Revolution.
Ja, das ist schon mal gut.
Das ist schon wahrscheinlich schon mal gut, ne? Aber das ist, glaube ich, auch schon sehr, sehr, sehr speziell. Da muss man sich wahrscheinlich dann auch schon irgendwie mit diesem Thema oder mit dieser Region schon ein bisschen befasst haben. Aber ich kenne einige, die dort eben viel irgendwie oft in den Urlaub fahren und dort eben an den Strand fahren. Ne? Ja. Und auch Freunde, die da irgendwie so eine Verbindung zu haben. Aber obwohl ich jetzt Wurzeln im Libanon oder im Nahen Osten auch habe, aber so Nordafrika ist für mich so ein bisschen so ein Fleck, wo ich echt noch so zu wenig weiß tatsächlich. Und das ärgert mich auch selber. Und deswegen fände ich das spannend. Oder du kannst da, glaube ich, jetzt alles erzählen. Ich glaube dir alles. Ich mache ja mit jedem Gast, das habe ich dir ja auch vorher gesagt, dass ich dich frage oder dich bitte, darum etwas mitzubringen, einen Gegenstand, eine Geschichte oder was auch immer, was dich mit diesem Land verbindet. Mhm. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du zu Tunesien mitgebracht hast.
So, ich pack mal aus.
Pack mal aus. Ja. Okay, es knistert.
Damit es ja nicht kaputt geht. Das habe ich nämlich aus dem Gewürzregal. Weil mein Gewürzregal
von dir zu Hause
sieht halt so aus.
Ach, das sieht quasi aus wie so ein Chemielabor.
Genau, ja.
Ach, spannend. Also das ist jetzt hier, um das mal kurz zu erklären oder so ein bisschen bildlich darzustellen, quasi wie so ein Reagenzglas mit, was ist das?
Mit getrockneten Chilischoten.
Die sind aus Tunesien?
Genau, ja.
Und hast du die selbst getrocknet, oder?
Ja, selbst getrocknet. Ja. Also einfach dort vom Markt gekauft, vom Bauernmarkt. Mhm. Und dann haben wir die einfach selber auf dem Dach getrocknet, weil genug Sonne und genug Hitze in diesem Land.
Okay, und das verbindet dich, also oder was verbindest du damit genau? Also außer jetzt den Markt und irgendwelche Gerichte vielleicht auch? Oder?
Also für mich halt, weil Tunesien, also die einzige Verbindung, die ich mit Tunesien hatte, war immer nur durch meine Eltern.
Mhm.
Weil es gab jetzt in Wien nicht so viele tunesische Familien, als dass man da irgendwie sich so eine eigene Community schaffen könnte. Und die Verbindung mit meinen Eltern war halt, also in erster Linie halt schon mal die Sprache, weil das tunesische Arabisch, das wir sprechen, das ist, keine Ahnung, vielleicht so 60%, 50% Arabisch und der Rest ist halt komplett Französisch.
Das haben ja nordafrikanische Länder auch so an sich, ne?
Und sehr, okay, jetzt nicht sehr viel, aber auch so einiges aus dem Spanischen bzw. Italienischen.
Wörter jetzt, oder?
Genau, so spanische, italienische Wörter. Also so Sachen wie...
Zum Beispiel?
Küche zum Beispiel. Mhm. Ist im Spanischen Cocina und wir sagen halt Cucina. Also ich kenne auch gar nicht das arabische Wort für Küche. Oder so Sachen wie Gabel oder, keine Ahnung, Schrank, weil wir halt nur das Französische verwenden. Und immer wenn ich dann halt so mit anderen Leuten zusammen war, die eben auch so andere arabische Wurzeln hatten, gerade aus dem Nahen Osten, die haben nichts verstanden, wenn ich geredet habe. Und dann wollte ich halt immer, so gut es geht, so auf Deutsch zurückkommen, weil es hat einfach keinen Sinn gemacht. Genau, und das, also die zweite Verbindung war dann halt eben das Essen, weil meine Mutter halt schon sehr viel auch Tunesisch zu Hause gekocht hat. Das war für mich dann immer so mit, ja, so richtig, also schön einfach mit Tunesien verbunden.
Und heißt das, wenn du jetzt hier Chilischoten hast, dass die tunesische Küche sehr scharf ist?
Ja, sehr scharf. Also es ist, also wenn ich auch so mit anderen Leuten halt eben rede, die sich ein bisschen so mit Tunesien auskennen oder selber Tunesier kennen, dann ist es immer so, ist abnormal scharf, wie ihr isst und was ihr isst.
Normal scharf?
Nee, abnormal scharf.
Abnormal scharf. Also okay, also es brennt ordentlich. Mhm.
Also für mich ist es mittlerweile normal und auch wenn ich halt gewöhnt. Ja, also so für Leute koche und ich weiß, die essen nicht so scharf und ich versuche das schon so irgendwie abzumindern und dann sterben die Leute trotzdem da fast, weil es immer noch zu viel ist. Wir haben sehr früh mitbekommen, das scharfe Essen.
Okay, und was ist so ein typisch tunesisches Gericht, was man... vielleicht nicht so kennt. Also ich meine, es ist ja häufig mit der arabischen Küche so, dass man hier in Deutschland oder in Österreich immer nur so Falafel, Hummus, also das und libanesische Küche oder irgendwie sowas. Mhm. Und die wirkliche Hausmannskost, die ja eigentlich viel spannender ist, finde ich, gerade von der Mutter oder Tante oder Oma. Ne? Und was gibt es da so?
Couscous auf jeden Fall. Mhm. Also bei uns gab es wirklich jeden Sonntag Couscous. Das war dann so die Sonntagstradition. Und das war halt Couscous, der, ich glaube, von meiner Oma väterlicherseits gekommen ist. Also das ist dann, also Weizen wird halt eben gemahlen und aus dem Mehl werden dann so kleine Körner quasi draus gemacht. Und das wird halt alles mit der Hand irgendwie, also ausgesiebt. Und du hast dann wirklich, also jede Familie, je nachdem, wie sie den Couscous halt eben zubereitet, ist dann eine andere Körnchen größer.
Okay.
Und ich bin halt eben seit 26 Jahren diesen Couscous gewohnt und ich kann auch nur den essen. Also wenn wir bei anderen eingeladen waren oder was du halt hier so in Restaurants bekommst, also ich kann das einfach nicht essen, weil es so, also befremdlich dann einfach für mich ist.
Ja, aber man erkennt anhand des Geschmacks oder der Größe des Couscous, von welcher Familie das
kommt. Genau, ja, also es ist wirklich ein ganz anderer Geschmack. Also je nachdem auch, also alleine die Zubereitungsart. Ja. Also ich bekomme auch jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn ich mitbekomme, wie Leute halt hier in Europa den Couscous zubereiten.
Okay, dann erklär mir das bitte, weil ich brenne ihn immer an, immer. Ich kriege es einfach nicht auf die Reihe mit diesem Couscous. Wenn du es jetzt kurz beschreiben könntest, ich weiß nicht, aber wahrscheinlich doch das Alanur, Couscous Alanur.
Also was Leute halt immer machen, und das regt mich halt richtig auf, weil für mich ist es so, das ist nicht gekocht, das ist roh. Einfach Couscous in der Schale und dann so mit, also in heißem Wasser aufquellen lassen. Hm. Das wird kein Mensch in Tunesien machen. Also bei uns ist es halt so, dass du den Couscous halt einmal kurz mit heißem Wasser übergießt, also damit du ihn kurz abwäscht und dann quillt er auch ein bisschen auf, das Wasser wegschütten. Und was wir halt haben, das sind so, ich weiß nicht, wie die heißen, das sind so zweiteilige Töpfe. Also unten hast du dann einen Topf, wo entweder nur das Wasser ist oder direkt die rote Soße mit Gemüse oder Gemüse und Fleisch, die du zubereitest für den Couscous. Und oben drauf kommt dann so ein zweiter Topf, wo so kleine Löcher drinnen sind. Mhm. Das ist wie so ein metallisches Sieb irgendwie. Mhm. Also ich glaube, hier werden damit so Knödel, glaube ich, gemacht oder so. Mhm. Und dann wird der Couscous gegart über dem Dampf.
Ah, okay.
Also Couscous wird nie direkt im Wasser gemacht, sondern immer gegart, damit er noch so schön fluffig und locker halt einfach bleibt und nicht so zusammenklebt.
Ja. Genau, ja. Ja, ich glaube, ich habe es immer komplett falsch gemacht. Mhm. Aber woher soll man es auch wissen? Ne?
Ja, stimmt.
Also das werde ich jetzt auf jeden Fall ernst nehmen. Das ist jetzt hier, deswegen machen wir ja hier auch so eine Art Service für die Hörer und Hörerinnen. Ist ja auch nicht schlecht. Jetzt wissen wir alle, wie wir ordentlich Couscous machen. Also, und was isst man dann dazu häufig? Oder was, weil du jetzt meintest, unten ist dann so eine Soße, rote Soße?
Genau, also bevor er angerichtet wird, wird dann der Couscous mit ein bisschen Olivenöl zuerst vermengt. Mhm. Und dann kommt so eine leicht scharfe, so eine rote Tomatensoße drüber, also die vorher auch so mit Gewürzen angereichert und wurde.
Sehr scharf.
Genau, und was wir halt immer reintun, ist Harissa heißt das.
Ja,
das ist diese Chili-Paste.
Ne? Genau, ja.
Und dann ist dann halt auch so Gemüse dabei, also ganz klassisch halt immer so Karotten, Zwiebeln, Kürbis ein bisschen, Kichererbsen auch. Und dann entweder... Also entweder man lässt das so vegetarisch oder man macht dann noch Hühnchen dazu oder Rind. Mhm. Und in Tunesien meistens dann, also wenn so, so spezielle Anlässe sind wie Hochzeiten oder so, dann kommt dann halt Lammfleisch rein. Mhm.
Das ist dann was ganz Feines.
Genau,
ne?
Ja. Mhm. Also entweder man ist es halt bekannt oder man macht es dann halt eben süß. Also wird dann der Couscous nur gegart und dann vermengst du ihn mit ein bisschen Rosenblütenwasser bzw. Orangenblütenwasser und machst dann noch Rosinen dazu, Nüsse, Granatapfelkerne. Ja, das haben wir auch voll oft gegessen. Das war auch richtig geil. Ja.
Da riecht man jetzt schon den Duft so durch.
Schon mal Journalismus schmeißen und in die Gastro
einsteigen. Genau, ja, ich find Essen sowieso viel wichtiger als irgendwas alles andere. Ich finde, darüber kann man... finde ich, so viel vermitteln tatsächlich und gerade Hausmannskost und weil da finde ich auch immer viele so Familientraditionen auch weitergegeben werden.
Genau, oder
ne? Also weil du ja auch sagst, jeder malt den Couscous anders und das ist ja dann auch irgendwie interessant, woran man das so festmacht oder beziehungsweise warum der eine das jetzt so macht und der andere so.
Voll,
gibt's ja dann auch irgendwelche Gründe vielleicht, ne? Und
weil das ist so das Wichtige für mich, gerade beim Essen und auch speziell so, was Tunesien anbelangt, weil mir halt schon auffällt, dass so voll vieles eigentlich von der Kulinarik her einfach verloren gegangen ist, was auch so mit der Geschichte dann einfach zusammenhängt. Und du merkst einfach auch so vom Essverhalten, wie sehr sich das geändert hat. Also wie viele alte, traditionelle Gerichte irgendwie auch so verschwunden sind, weil sie nicht mehr gemacht werden oder weil sie nicht mehr weitergegeben werden, weil also die jüngere Generation kein Interesse mehr irgendwie daran hat.
Mhm.
Und du merkst es dann halt auch so an den Restaurants, was angeboten wird. Und du musst dann halt wirklich so in den Städten schon richtig suchen und auch so ältere Leute einfach fragen, wenn du nach diesen alten, geilen, traditionellen Gerichten suchst. Weil ich schon das Gefühl habe, also es stirbt halt irgendwie langsam aus, weil immer auch so der Blick nach Europa einfach da ist, in Tunesien. Und auch weil die Franzosen halt eben so lange da waren und da dann halt schon ein bisschen so, also was heißt ein bisschen, schon ein Riesenteil von der Kultur da einfach ausgelöscht wurde. Und da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Und es gibt halt nur noch mehr sehr wenige, die versuchen, das noch so ein bisschen zu bewahren eigentlich.
Aber wird das bei euch, oder werden Traditionen bei euch sehr hochgehalten in der Familie trotzdem? Oder gerade deswegen, weil das so scheint zurückzugehen, dass man dann vielleicht gerade so ein bisschen versucht, solche Traditionen wie zum Beispiel jetzt Essen oder Kulinarik, also ne, wie man den Couscous macht oder was auch immer, gerade dann versucht wird, sowas wieder hervorzuholen, häufiger vielleicht?
Also es gibt halt nur, es gibt halt so Standardgerichte, die traditionell sind und also die kann und die macht doch fast jede Familie, aber so richtige Special-Gerichte, die es dann nur noch mehr so in ausgewählten Restaurants gibt und die dann auch so, die nicht so ganz dasselbe sind, wie sie eigentlich sein sollten. Mhm. Also das wird dann halt nur noch mal angeboten. Aber, also keine Ahnung, ist einfach schwierig. Mhm. Also jetzt nicht so, also traditionsreich, wie man sich das vielleicht so vorstellt. Also wenn dann, glaube ich, nur so bei festlichen Anlässen, Hochzeiten zum Beispiel, also dass die eine Woche lang bei uns dauern, weil da gibt es ja einen Junggesellenabschied und das selber dann nochmal für die Frau.
Ach so.
Genau, und dann gibt es für die Frau ja noch die Henna-Feier.
Ja, das musst du, das kannst du ja gleich mal sagen, weil du hast ja jetzt vor kurzem, oder dieses Jahr habt ihr geheiratet.
Genau,
ne?
Ja.
Und das war wahrscheinlich dann groß, ne?
Ja, also, habt ihr also wären wir in Tunesien gewesen, wäre es noch größer und noch schlimmer wahrscheinlich gewesen.
Also ihr habt schon eine große Hochzeit in Deutschland gefeiert, oder habt ihr da
in
versucht?
In Wien haben wir das
gemacht. Ja. In Wien, Entschuldigung. Ja. Und habt ihr, genau, war das dann schon so ein bisschen à la Tunesien oder?
Es war Tunesien super light.
Also ja. Heißt?
Also diese Henna-Feier habe ich zum Beispiel auch gemacht. Mhm. Also da war es halt nur schwierig, jemanden zu finden in Wien, also eine Frau, die halt eben auch Tunesierin ist und diese Henna-Bemalung macht. Also Henna-Bemalung unter Anführungsstrichen, weil was wir machen, ist ja nicht wirklich das Henna, sondern... Also Harkus heißt das.
Mhm.
Also in Tunesien wird das so gemacht, dass in so einem kleinen Tontiegel wird so Weihrauch und ein paar Gewürze werden da halt eben mit Kohle verbrannt. Also der Deckel bleibt halt oben drauf. Und wenn die Glut irgendwann erlischt, machst du halt den Deckel auf und auf diesem Deckel sammelt sich der ganze Ruß. Und das wird dann halt mit Rosenöl vermengt. Und dann wird mit einer feinen Nadel das Ganze halt eben aufgetragen auf der Hand. Mhm. Das bekommt halt nur quasi the bride to be.
Yeah.
Und das hält dann, glaube ich, auch fast einen Monat lang.
Oh.
Und sowas, also habe ich mir eigentlich auch gewünscht, aber gab es halt leider nicht in Österreich. Und dann sind wir halt einfach nur auf sehr dunkles Henna umgestiegen.
Ja.
Und im Endeffekt war das dann auch eine, ich glaube, sie war Pakistani, die mir das gemacht hat.
Egal, ja. Hauptsache Henna. Ne?
Ja, genau, der und Gedanke zählt.
Aber warum, also was ist das für ein Ritual oder warum macht man das?
Also es bleibt ja nicht nur bei diesen schönen Verzierungen auf dem Handrücken, sondern in Tunesien ist es wirklich eine richtige Prozedur. Also auch die Füße werden dann mit Henna voll geklatscht, die Handinnenflächen auch. Also es ist quasi so... Also in vielen Kulturen hast du das, dass Henna quasi so symbolisiert von wegen, die Frau wird jetzt heiraten.
Ja,
und,
ja, also ich kenne es jetzt aus Indien beispielsweise, genau, also ja, so in diese Richtung. Ne? Deswegen.
Also so Sachen wie, was weiß ich, Fruchtbarkeit und etc., die dann halt eben damit, also die das symbolisieren sollen. Und in Tunesien ist es dann halt auch so mit voll viel Musik und Tanz und ist dann so eine richtige Prozedur, die dann halt so feierlich aufgezogen wird. Wo sie dann, glaube ich, auch ein- oder zweimal ihr Outfit wechselt.
Mhm.
Also so ein richtiges Henna-Outfit.
Wie sieht das dann aus? Oder
also schon sehr... also es hat einfach so einen tunesischen Stil.
Mhm.
Also man nennt das entweder so Jippe oder Tekschite, wie in Marokko. Mhm. Also so nennen sie das zum Beispiel auch in Marokko. Das ist dann so, also wie so ein Kaftan. Und dann halt schon sehr, also je nachdem, wie die Braut halt drauf ist, sehr minimal oder sehr pompös eben. Und wenn das Henna aufgetragen wird, dann werden dann noch so meistens so Samt-Fäustlinge drüber getan.
Zum Schutz oder?
Ja, ja, zum Schutz und dann halt eben auch, also damit es halt schön aussieht. Ja, und wenn die Feier halt vorbei ist, dann geht sie halt mit dem Henna schlafen und das wird dann erst am nächsten Tag quasi runtergenommen, damit das halt schön einzieht.
Ah, verstehe.
Und du erkennst halt die ganzen Bräute in Tunesien daran, also du weißt, wer wann geheiratet hat, je nachdem, wie dunkel oder wie hell ihr Henna an den Händen ist. Aha. Also wenn es schon fast schwarz ist, dann weißt du, okay, ist ganz wahrscheinlich frisch. Ein paar Tage her. Und dann wird es halt so leicht bräunlich und irgendwann orange und irgendwann so ein bisschen gelblich und dann ist halt weg.
Du hast noch was Zweites dabei.
Genau, und das Zweite ist halt also so ein typisches Berber- bzw. Amazigh-Muster, das ich gezeichnet habe.
Ja, ich habe auch im Internet gesehen, dass du sowas zeichnest und glaube, sehr früh damit angefangen hast zu malen.
Genau, ja, also als Hobby einfach gezeichnet, genau. Ja.
Und sozusagen kann man sagen, traditionell tunesische Muster mit Kalligrafie und so vermischt hast, so habe ich das irgendwie gelesen.
Oder also ist eher,
das jetzt eher, oder das ist jetzt wahrscheinlich eher...
so arabische Geometrie halt einfach, oder so, also diese typischen Geometrie-Muster, so, ne? Genau, ja, diese Ornamente, die du halt so voll oft in der Architektur zum Beispiel auch wiederfindest.
Und das hier ist jetzt aber...
Das ist jetzt wirklich aus dem nordafrikanischen Raum. Mhm. Also quasi so die Natives aus Tunesien, das sind die, also umgangssprachlich wird dann halt immer Berber gesagt, aber der korrekte Begriff ist ja eigentlich also Amazigh. Mhm.
Warum nennen wir, oder warum werden sie immer Berber genannt, wenn sie eigentlich gar nicht so heißen?
Ja, also es kommt halt eben von den Franzosen, weil die Berber halt damals quasi, also deswegen kommt das ja vom Wort Barbaren, weil sie quasi also als Wilde einfach
bezeichnet
wurden. Also ja, also sie wurden als Wilde angesehen, genau, ja. Und dann wurden sie halt einfach Barbaren genannt und aus dem Wort Barbaren hat sich dann halt eben Berber entwickelt. Mhm. Die haben halt eben auch eine eigene Sprache, also das ist dann nicht das...
Ja, ich kenne das nur aus Marokko, da habe ich mal einen Freund, der auch halb Marokkaner, halb Berber und wenn er dann mal geredet hat, also... Man versteht es natürlich nicht, weil es ist ja kein Arabisch in dem Sinne.
Ist es nicht,
es ist halt eine komplett andere Sprache.
Ja. Und, weil das Arabisch kam ja auch erst also viel später durch das Osmanische Reich. Also die Tunesier sind eigentlich keine Muslime gewesen per se, sondern das kam halt erst später durch das Osmanische Reich. Mhm. Dieses Muster findest du da halt in Tunesien voll oft. Also an Türen zum Beispiel, auf Teppichen. Ältere Frauen haben dann meistens auch... also solche Tattoos einfach, also auf der Stirn, auf dem Kinn, auf dem Handrücken, auf dem Fußrücken.
Aber schon dann eher die Berber, das Berbervolk, also das sind, wenn man so...
Es sind dann halt schon relativ viele, also es sind halt Tunesien. Noch so diese Einflüsse davon.
Ja.
Also, es sind also meine Oma hatte das zum Beispiel auch, mein Opa auch. Okay. Also es war... also keine Ahnung, also es war was ganz Normales einfach in Tunesien. Also fast alle von den älteren Generationen haben halt eben diese Tattoos
an den Körpern. Aber richtige Tattoos, oder?
Ja, also es sind wirklich so Tattoos, die, also jetzt nicht maschinell, sondern also die so...
Per Hand.
Mit der Hand wirklich so reingestochen wurden.
Und bedeutet das etwas?
Oder also je nachdem, welche Muster das sind, also ich kann jetzt nicht alle auswendig, aber es sind dann halt immer schon so Muster, die was damit zu tun haben, von wegen, also so Schutz vor dem bösen Auge. Ich glaube ja, also fast alle Zeichen haben halt eben immer was damit zu tun, dass du halt eben geschützt wirst vor etwas.
Mhm. Also ist man in Tunesien?
Also es ist sehr viel mit Symbolik verbunden.
Auch für Aberglaube, kann man das so sagen? Oder ist das dann...
Doch, also spielt sehr viel rein. Also ich glaube, generell in ganz Nordafrika ist man so dafür bekannt, von wegen so Black Magic.
Ja.
Also wie viel da so an...
ich glaube, das ist nicht nur in Nordafrika so. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass man...
ich glaube aber da am meisten.
Ja?
Also mir sagen das auch ständig Leute so aus anderen arabischen Ländern.
Ja.
Von wegen... also was ihr da macht, schon so on next level.
Okay, Black Magic. Nee, ich habe irgendwo gelesen, dass ich glaube sogar auch in Tunesien, deswegen fand ich das so jetzt interessant, wollte das kurz ansprechen, dass man irgendwie kein Salz ausleihen darf. Oder gab es irgendwie so eine Sache mit, man darf kein Tunesier nach Salz bitten. Was steckt da dahinter?
Ich glaube, es hängt damit, ich kenne das auch von meinen Eltern, ich glaube, es hängt damit zusammen von wegen, wenn du Salz... von jemandem nimmst, kannst du quasi mit diesem Salz, keine Ahnung, irgendwelche Flüche dann drüber sprechen, bla bla bla, und dann passiert halt demjenigen oder dieser Familie etwas. Okay. Deswegen sagt man dann halt auch immer, also wenn du so quasi Besuch bei dir hattest und die haben sich und ihr habt euch dann halt eben so zerstritten, dann sagt man immer, ja, sie haben aber Salz und Wasser bei uns gegessen. Und wie deswegen, können sie so sein? Deswegen sollte man auch nicht zum Beispiel also so Salz verschütten.
Ja, weil es Unglück bringt.
Genau, und ich weiß bis heute nicht, also ist es wirklich nur so Aberglaube oder ist es halt wirklich was religiös Fundiertes? Keine Ahnung.
Ich meine, Salz ist ja auch, Salz war ja auch immer sehr was sehr Wertvolles früher, ne? Noch wertvoller als Gold teilweise. Aber ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwie aus diesem Ursprung her, aber wer weiß. Wo kommt deine Familie her ursprünglich?
Also meine Mutter aus einer Stadt, die heißt Slimane, also ist eher im Norden, beziehungsweise so in der Nähe vom Cap Bon gelegen. Also,
ist das an der Küste? Oder?
Genau, in der Nähe von der Küste. Und mein Vater kommt hier aus dem ländlichen Bereich, also fast schon so Wüstengegend. Also Sbiba heißt die Gegend. Mhm. Und deswegen ist es dann auch so für so andere Leute mit tunesischen Wurzeln, die ich dann treffe, die sind halt immer so voll verwundert. Wieso? Dass meine Eltern so aus zwei verschiedenen Städten kommen, weil die meisten, die dann halt eben heiraten, immer quasi so aus einer Stadt oder aus einer Gegend dann einfach stammen.
Wie haben die sich kennengelernt? Ach so, du meintest ja, wahrscheinlich während des Studiums.
Genau, oder? Ja. Und ja, also allein auch von der Sprache her, also von beiden Familien, sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits, hat man da immer den riesen Unterschied einfach, also gehört, gesehen, gemerkt.
Also haben die beide auch verschiedene Dialekte sozusagen?
Genau, ja, also zwei verschiedene Dialekte. Und in Tunesien ist es so, also je mehr du in den Süden kommst, desto weniger Französisch wird dann auch verwendet und mehr Dialekt. Und es klingt dann auch ein bisschen, also es klingt dann einfach ein bisschen härter.
Mhm. Hast du da so zwei Beispiele, so ein Wort, was beide vielleicht verwenden?
Also so im Normalarabischen sagt man ja zum Beispiel von wegen, sie hat mir gesagt, Khalidli, also mit diesem Kha.
Ja.
Und im Süden würde man dann einfach sagen, Galitli. Dann wird aus diesem K ein G. Also wir haben voll viel G im Tunesischen auch.
Das ist ja eigentlich, im Ägyptischen gibt es das ja auch, aber mit einem anderen Buchstaben.
Genau, das also anstatt Jim wird dann G. Gim.
Genau, also nicht Jamila, sondern Gamila.
Ja.
Und bei euch ist das Kauf sozusagen dann das G.
Ja.
Also zumindest dann im Süden. Ja, das ist auch irgendwie... Macht es jetzt für Deutsche oder für Leute, die Arabisch lernen, nicht unbedingt einfacher?
Ich glaube, bestes Beispiel dafür wäre, weil das merke ich hier jetzt auch, so deutsch-österreichisch, wir sagen Chemie und ihr sagt Chemie.
Ja, gut, da musst du mal nach Bayern, dann hast du das auch wieder. Ja.
Oder ja, so China, China.
Ja, wobei China ist auch nochmal so was typisch berlinerisch.
Wirklich?
Ich muss ja immer, weil ich bin... Als Nachrichtenmoderatorin muss ich ja immer aufpassen, dass ich nicht China sage, sondern China.
Aber anhand der Sprache in Tunesien merkst du dann halt eben auch, von wo jemand kommt.
Aber ich glaub,
und auch aus welcher sozialen Schicht.
Ah, okay.
Weil, also was in Tunesien sehr stark ist, ist so dieses Stadt-Land-Gefälle.
Ja.
Und damit einhergehend auch die Diskriminierung. Also Leute aus dem Norden beziehungsweise aus dem... ja, städtlichen Teil, also diskriminieren Leute regelrecht, die vom Land kommen. Und die Leute, die dann halt eher ja, also im Norden halt leben, beziehungsweise in Städten, die verwenden dann auch viel mehr Französisch als Arabisch. Und das ist halt einfach so dieses...
Weil es cooler ist.
Dieses Aristokratische, es ist einfach geblieben von den Franzosen. Als halt
moderner, europäischer.
Also sie sehen sich dann halt so als ja, moderner, europäischer, sehr elitär. Säkulär. Genau, genau, ja, also elitär passt da wirklich voll gut dran. Ja, und quasi so die Leute, die vom Land kommen, weil sie nicht Französisch sprechen, sind dann, also setzen sie so mit Bauern gleich, ungebildet. Und also es stimmt halt auch teilweise, dass... im ländlichen Bereich da auch nicht so viel investiert wird. Obwohl, glaube ich, die wichtigste Wirtschaft auch aus dem Bereich kommt.
Die
weil
ist,
da hat ja eigentlich...
was ist das dann?
Ja, der Phosphorabbau zum Beispiel. Mhm. Also im ländlichen Bereich hat ja auch eigentlich der arabische Frühling angefangen. Also von dort haben die Proteste angefangen. Aber Leute, also die meistens halt auch... Also die meisten haben hohe akademische Abschlüsse und müssen halt trotzdem auf der Straße, ich weiß nicht, Obst oder Gemüse verkaufen. Und so hat das ja auch angefangen mit einem Mann, der Mohamed Bouazizi hieß, also der auch, glaube ich, ein oder zwei akademische Abschlüsse hatte, aber trotzdem mit so einem kleinen Stand auf der Straße da Obst oder Gemüse, glaube ich, verkauft hat. Ja, und du hast dann einfach voll viele Leute, die qualifiziert wären für voll viele Jobs, die aber dann weggenommen werden. Zum Beispiel... Also durch Leute aus Europa, die dann halt eben in Tunesien kommen und dann da halt eben die Firmen aufmachen und dort arbeiten. Ja, oder weil diese Jobmöglichkeiten dann einfach nicht gegeben sind.
Abonnierst du schon die Zenit-Print-Ausgabe? Sicher, oder? Aber du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren? Du wirst exklusiv eingeladen, wenn das Who and Who der Nahost-Expertin und Expertinnen bei Konferenzen, Workshops und Lesungen zusammenkommt. Du wirst regelmäßig auf dem aktuellsten Stand sein, was in der Region so los ist und diese komplexen Zusammenhänge verstehen. Du bist bei Ausstellungen, Fotopreisen eingeladen oder du kannst kulinarisch eintauchen und lernen, wie man Hummus, Tabbouleh und noch mehr leckere Hausmannskost aus der Region selbst kocht. Bei unseren Zenit-Kochkursen. Und es gibt noch viel, viel mehr. Was musst du dafür tun? Ja, einfach die Zenit-Club-Mitgliedschaft abonnieren. Und das für nur, pass auf, 79 Euro im Jahr. Die Mitgliedschaft bündelt alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert dich an jedem Ort der Welt, online und offline, über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht. Und die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit, insbesondere in den muslimischen Ländern, einsetzt. Also, mit 79 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Aber es gibt ja auch viele, oder gibt es auch viele Tunesier, Tunesierinnen, die rausgehen oder die raus wollen?
Ja, raus wollen schon sehr viele. Also insbesondere jüngere Leute, weil die Jugendarbeitslosigkeit ist wirklich sehr hoch in Tunesien. Weil Tunesien ist auch ein relativ junges Land. Also jetzt nicht so alt wie Deutschland oder Österreich. Und du merkst halt schon, also sehr wenige Perspektiven einfach. Und für die ist dann halt immer so dieses Bild, was sie im Kopf haben, dieses perfekte Bild, so Europa. Und das nächste ist dann halt eben Italien bzw. Frankreich, weil das auch so Länder sind, die dann halt eben in Tunesien da, also die Tunesien besetzt haben, weil man da auch die Sprache kann. Und das sind dann so die nächstgelegenen Länder, wo sie denken, sie können sich da eine Zukunft aufbauen. Und weil sie, glaube ich, auch so davon ausgehen, dass sie dann ganz, also gut reinpassen in Europa. Also weil die meisten sich dann auch so als Europäer, glaube ich, irgendwie ansehen. Also es ist richtig komisch eigentlich in Tunesien. Das ist mir so in den letzten ein, zwei Jahren irgendwie aufgefallen. Also wir sind halt immer nur, also jeden Sommer halt eben dort. Quasi so als Urlaub für so 5, 6 Wochen. Also ich merke dann halt schon ein bisschen, dass so, glaube ich, eine Art Identitätskrise irgendwie da ist. Weil Araber sind Tunesier keine. Europäer sind sie auch nicht. Beim Begriff Nordafrikaner streiten sich dann auch die meisten. Und wenn du dir so die ganzen Stämme halt eben ansiehst, die da in Tunesien waren, sind das auch so, so voll viele Ethnien irgendwie und Gruppierungen. Und es gibt nicht so wirklich etwas, was sie dann halt eben alle verbindet. Also Nationalismus ist mir dort irgendwie nie, oder Patriotismus, obwohl Patriotismus eher, aber Nationalismus nicht, weil also haben sie halt einfach nicht, wie bei anderen Ländern, so von wegen, wir sind eins und wir stehen alle als eins und bla bla bla.
Denkst du, dass, ich sehe das jetzt im Libanon beispielsweise, weil das war ja auch mal eine französische Kolonie früher. Und da ist, zum Thema, da spricht auch nur noch jeder Englisch und Französisch, weil es halt cool ist, ne? Wenn man modern sein will und Arabisch ist uncool. Und was du sagst, da gibt es eben auch, oder aufgrund wahrscheinlich dieser Zeit des Kolonialismus und weil die Unabhängigkeit jetzt auch noch nicht so lange her ist, dass eben sich dieser Nationalismus, wenn man so will, oder Patriotismus erstmal wieder so entwickeln musste. Ich meine, in Tunesien gab es ja jetzt keinen Bürgerkrieg wie jetzt im Libanon, der so 15 Jahre ging. Aber ich merke das jetzt gerade anhand dieser aktuellen Proteste, dass es so ein gesamtlibanesisches Ding gerade ist und die Leute religionsübergreifend, generationsübergreifend, egal von wo man ist, welche Schicht man ist, man eben gegen die Regierung protestiert. Und gibt es sowas, oder würdest du sagen, der arabische Frühling oder diese Jasmin-Revolution damals, wann war das, 2011? So fing das ja 10, 11?
Genau, ich glaube so zu Ende 2010.
Oder davon,
ja,
ne, so
Anfang 2011, ja.
Meinst du, das war so eine Art tunesischer Patriotismus, Nationalismus, der sich da so ein bisschen entwickelt hat und der dann so ein bisschen hervorkam?
Also ich glaube, Patriotismus und Nationalismus, also wären, glaube ich, jetzt zu harte Wörter dafür. Aber also allein von der Geschichte her, wenn du dir halt eben anschaust, also Tunesien war eigentlich immer besetzt von irgendwem. Also angefangen bei den Römern und dann halt so voll lange die Franzosen. Und nach den Franzosen dann zwei Diktaturen eigentlich. Und das alles ist dann halt einfach ausgebrochen mit dem arabischen Frühling. Also weil die Leute, also diese Repressalien einfach, also sie hatten einfach genug davon. Und dann gab es halt so ein bisschen diesen Zusammenhalt und es war dann Also es war ja halt nur der Alleinherrscher bzw. Diktator davor, Ben Ali, mhm. wo dann auch immer Wahlen so mit 99,9% gewonnen wurden. Und im selben Jahr, als ja dann die Revolution war, haben so quasi die ersten richtigen demokratischen Wahlen angefangen. Mhm. Also da gab es dann, ich glaube, fast 80 Parteien oder so standen auf der Liste.
Mhm. Wen wählt man dann, ne?
So. Genau, ja, also es war dann so eine richtige Vielfalt dann halt einfach eben da. Und ich glaube, die Leute waren dann einfach überfordert damit, weil von heute auf morgen durftest du quasi selbst entscheiden.
Früher.
Und das sind ja jetzt fast 10 Jahre ist das Ganze jetzt her. Und es hat sich noch immer nicht irgendwie so eine Art Demokratie da eingependelt. Und das wird dann meistens auch so von europäischer bzw. westlicher Seite dann kritisiert. Und ich habe ja auch ein paar also Artikel und Reportagen über dieses Thema geschrieben. Und da ist ja dann halt auch immer so die Frage, also wir hier in Europa haben ein ganz anderes System von Demokratie. Mhm. Also das können wir anderen Ländern nicht irgendwie aufzwingen. Und gerade, also Tunesien, das wird... Also diese Leute sind, also die Großeltern sind unter einer Kolonie da geboren und aufgewachsen, deren Kinder dann schon in der nächsten Diktatur, deren Kinder dann auch in einer Diktatur. Also die Leute sind halt nur aufgewachsen mit
so einem System,
mit Autokratie, ne? Halt einfach. Mhm. Und dann kann man halt nicht erwarten, dass innerhalb von ein paar Jahren sich dann da so Demokratie einpendelt, sondern ich bin mir sicher, das wird noch so eine Generation dauern.
Mhm. Aber zwei
Generationen.
Aber bist du optimistisch? Also hast du das Gefühl, wenn du jetzt immer da bist, es geht voran? Oder hast du das Gefühl, die Leute, also umso länger das her ist, desto mehr überfordert es sie noch mehr oder... Keiner findet da so einen roten Faden oder so einen Weg für sich, wie es weitergeht.
Also ein bisschen Optimismus war ja so da nach den ersten, ich glaube, so 1 bis 3 Jahren. Und dann sind halt die Leute unruhig geworden, weil also sie dachten halt, dass so Chancengleichheit und Fairness und also generell, dass Tunesien dann halt einfach nach oben aufsteigt, dass es relativ schnell passieren wird. Aber weil sie es einfach nicht besser wussten, also weil sie es halt eben nicht kennen. Und jetzt gerade ist es schon nicht so gut eigentlich. Mhm. Also du merkst, ich glaube so, bevor es besser wird, dass es nochmal so richtig schlimmer werden muss.
Es muss nochmal explodieren, meinst du?
Ja. Weil Tunesien war halt davor ein Polizeistaat. Mhm. Also das ist wirklich mehr Leute in der Polizei als da im Bundesheer. Beziehungsweise im Militär. Und alles war halt richtig so wie so ein Spionagesystem. Also jeder hat einfach jeden da bespitzelt. Also es war halt damals wirklich so, dass, sagen wir, um 4 Uhr in der Früh hat das Licht bei dir gebrannt. Und dann ist der Nachbar direkt zur Polizei gegangen und hat gesagt, ja, um 4 Uhr in der Früh war sein Licht an, der hat locker gebetet.
Okay.
Und dann ist dann auch am nächsten Morgen die Polizei da gestanden und hat dann einfach die Leute mitgenommen. Also weil zur Zeit von Ben Ali war es halt, also generell so seine Religion auszuüben, also den Islam halt eben zu praktizieren, war nicht angesehen. Oder auch Leute, die in der Moschee waren, also wenn sie rausgekommen sind, stand dann auch schon die Polizei da. Und der Staat hatte einfach, also die Leute, das Volk hatten einfach Angst vor der Polizei, weil du halt nie wusstest, also was passiert mit dir. Also es kommt ja auch schon drauf an, so welche Zeitung du liest. Also wenn das jetzt keine Zeitung war, die irgendwie den Diktator da so einfach gerühmt hat, dann hattest du auch schon dein Problem. Mhm. Und es gab halt auch sehr viele politische Häftlinge damals, wenige eigentlich, die es dann auch rausgeschafft haben aus Tunesien. Und dann ist halt eben der arabische Frühling passiert. Und da hat sich dann quasi so das Blatt gewendet. Und seitdem denkt sich so das Volk, also wir wurden, keine Ahnung, 60, 70 Jahre lang da irgendwie unterdrückt. Jetzt sind quasi wir dran. Mhm. Und du merkst es dann halt auch so ein bisschen an der Art und Weise, also auf der Straße, wie dann eben mit der Polizei umgegangen wird oder welchen Status sie generell hat. Und es ist einfach gerade kein Vertrauen im Rechtsstaat da. Was ich auch zu 100% nachvollziehen kann. Also wenn der Rechtsstaat dich so jahrzehntelang eigentlich verarscht hat, wie soll man da in einer Amtsperiode das Vertrauen halt eben wieder... Also wiederherstellen. Mm. Deswegen ist dann halt schon hier und da ein bisschen Chaos einfach. Weil die meisten Leute sich denken, ja, ich wurde jetzt so lange ausgenommen, jetzt bin ich dran.
Hm. Und hast du vor dem arabischen Frühling solche Repressalien und oder Schikanen oder wie man es auch nennen möchte, mal selber mitbekommen? Oder,
Also mein Vater zum Beispiel war auch ein politischer Häftling. Er war, also als er aus Tunesien raus ist.
Wann war das? 80er meintest du?
In den 80ern, genau. Und dann hat er halt eben die tunesische Staatsbürgerschaft abgelegt und die österreichische angenommen. Und war dann, ich glaube, ich weiß nicht, zwischen 5 und 10 Jahren war dann halt eben nicht in Tunesien. Also Kontakt mit der Familie nur übers Telefon.
Weil er nicht wollte oder weil er nicht konnte?
Also weil er wusste, wenn er wieder also nach Tunesien einreist, dass er festgehalten wird.
Mhm.
Und dann bin ich auf die Welt gekommen. Und dann 2 Jahre später mein Bruder. Und dann dachten sich meine Eltern, also wird wahrscheinlich wieder sicher sein, nach Tunesien einreisen zu können. Und am Flughafen wurde er dann direkt festgenommen.
Oh, wann war das?
Das war, ich glaube, 1995 war das.
Und mit welcher Begründung? Oder?
Ich glaube, die Begründung war von wegen, er hat einfach warum er Österreicher geworden ist. Und er war dann halt nicht also im Gefängnis, sondern im Gebäude vom Innenministerium. Also es war so eine Geheimdienstabteilung. Mhm. Und die anderen Leute, mit denen er da war, waren halt auch alles Leute aus Europa, die auch die tunesische abgelegt haben. Und die halt eben in ihrer Jugend da ein bisschen kritisch gegenüber dem Regime waren. Also genau halt eben wie mein Vater. Und er hat es dann halt auch nur rausgeschafft, weil also mein Onkel halt eben bei der Polizei tätig war.
Mhm.
Und da irgendein Schreiben an irgendeinen Richter halt eben aushändigen konnte. Weil er dann ansonsten wie alle anderen da so lange drinnen geblieben wäre, bis halt eben der arabische Frühling da eingetreten ist.
Das wäre ein paar Jahre gewesen. Ne?
Ja, also es gab halt wirklich Leute, die 20, 30 Jahre lang im Gefängnis waren, da gefoltert wurden.
Ohne Verhandlung oder irgendwelche...
Nichts. Also diese Aufarbeitung von diesen Fällen passiert auch gerade erst jetzt.
Mhm.
Und auch, also es kommen auch immer wieder so neue Fälle dazu, neue Zahlen kommen halt immer wieder auf. Und du merkst halt richtig, also wie viel da also geheim gehalten wurde in der Amtsperiode von Ben Ali.
Mhm.
Und das waren ja, glaube ich, fast 30 Jahre.
Mhm. Was jetzt so ans Licht kommt quasi.
Ja, auch, ja, ne? Und es ist also schon sehr viel... Arges einfach. Also wie viele Leute dabei umgekommen sind, wie viele Familien dabei zerrissen wurden. Also es ist nicht wenig.
Mhm. Wie oft bist du jetzt schon in Tunesien gewesen oder seit wann bist du schon, oder wann warst du das erste Mal in Tunesien?
Also als dieser Vorfall mit meinem Vater war, da war ich ja, ich glaube, 2 Jahre alt.
Mhm.
Und da war halt eben
war das auch das Monat erste lang. Mal?
Sozusagen? Ja, ja. Mhm. Also war ich halt noch ein Baby.
Mhm.
Und da war halt, glaube ich, 1-2 Monate lang eben im Gefängnis. Und nachdem sind dann meine Eltern, glaube ich, fast 10 Jahre lang dann oder so nicht nach Tunesien geflogen.
Hm.
Also eben genau deswegen.
Weil wir Angst hatten dann. Ne?
Genau, also ich bin dann nur mit meinem Bruder nochmal allein geflogen, als ich 6 war und er 5. Oder ich 5 und er 4. Also nur wir beide halt eben. Und danach erst wieder, glaube ich, als wir so 10, 11, 12 Jahre alt waren. Also wo es dann schon ein bisschen also sicherer dann halt einfach war.
Mit deinen Eltern dann zusammen?
Genau, also mit der ganzen Familie dann. Und dann sind wir halt auch immer so mindestens 4 Wochen in Tunesien geblieben.
Und ich meine, klar, wenn du klein warst, dann kriegst du die Sachen ja auch nochmal anders mit. Aber wie war für dich immer so die Zeit, wenn du dann dort warst? Was verbindest du mit Tunesien? Trotz dieser Familiengeschichte, aber sozusagen als... Du wirst ja wahrscheinlich auch trotzdem viele positive Erinnerungen und Verbindungen haben.
Also am Anfang des Urlaubs war es halt immer so, es hat ein bisschen gedauert, sich dann so wieder anzugewöhnen an die ganzen Verwandten, weil du siehst sie halt nur einmal im Jahr. Und am Anfang ist dann halt schon so ein bisschen befremdlich. Aber danach dann einfach voll schön, weil du hast dann so alle Cousinen, Cousins um dich rum, Tanten, Onkels, deine Großeltern. Und das ist halt immer das, was mir und meinen Geschwistern so voll gefehlt hat, weil, also wir hatten jetzt in Wien zum Beispiel auch so voll viele Freunde, so mit türkischen Wurzeln zum Beispiel oder so aus dem Balkan. Und deren Familien haben dann selbst auch in Wien gelebt oder waren halt nur ein paar Autostunden so von ihnen entfernt. Mhm. Also also die Familie war halt quasi immer schnell erreichbar. Mhm. Und für uns war das dann halt so ein Ding, so einmal im Jahr. Und selbst das musste dann halt auch so geplant werden. Mhm. Ja, und es war halt einfach also eine schöne Zeit.
Mhm. Was hast du dort immer gemacht? Also ich kenne das ja, Familie ist ja so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Das heißt, man bleibt meistens immer an einem Ort, weil man eben seine ganze Familie erstmal abklappern muss, so ungefähr, in der Zeit, die man dann da ist. Ist ja wahrscheinlich auch eine große Familie, oder?
Ja, also wir mussten halt immer die Familie von meiner Mutter besuchen und dann die Familie von meinem Vater und dazwischen liegen halt auch so einige Stunden Autofahrt. Ja. Und eigentlich waren wir nur damit beschäftigt, eigentlich Leute zu besuchen. Also was für uns damals als Kinder also schon ganz schön war, aber für meine Eltern halt anstrengend. Das habe ich auch erst später halt eben verstanden. Und auch etwas, also was ich halt bis jetzt eben sehr gut verstehen und nachvollziehen kann, weil also meine Eltern waren halt ziemlich lange von der Familie halt quasi entfernt. Und trotzdem, also sind wir dann halt immer diejenigen, die die Leute besuchen müssen, obwohl wir eigentlich gerade diejenigen sind, die, also wir sind quasi Gast in dem Land.
Ihr kommt ja eigentlich.
Ja, ne? Also eigentlich sollten die Leute uns besuchen, nicht umgekehrt. Und trotzdem ist diese Mentalität einfach da, von wegen...
Also sie erwarten von euch, dass ihr vorbeikommt.
Also sie erwarten, dass wir kommen, dass wir Geschenke mitnehmen.
Und das auch mitbringen, ist so, oder?
Ihr gottgegebenes Recht, ja.
Was müsst ihr immer, oder gibt das bei euch irgendwas, wo deine Familie immer gesagt hat, das müsst ihr aus Deutschland mitbringen? Oder haben die immer gedacht, oh, bei euch
Also Österreich war für sie dann immer so bekannt, so Schokolade.
Ja, aus Österreich.
Immer
ja.
Schokolade.
Schokolade.
Ich glaube, Kleidung auch so teilweise.
Ja.
Und was sie auch nie bisher, also bis heute verstehen die das nicht. Sie verstehen nicht, es gibt Deutschland und es gibt Österreich. Und Österreich ist, glaube ich, auch so im Arabischen das einzige Land, das einen anderen Namen einfach hat.
Mhm.
Weil Deutschland, so Almania, das versteht jeder, aber Österreich ist Nimse.
Ja.
Und sie haben trotzdem immer Almania zu uns gesagt.
Das ist so ein Gemischter, ne?
Ja. Also für die war das so, ja, okay, Hacke wie Hose.
Irgendwas da oben im Norden.
Ja. Und ja, also es ist
das halt bis heute noch so?
Bis heute. Ja. Also lernen nicht. Also ich hatte auch, wann war das? Letzten Urlaub oder vorletzten, hat mich auch einer gefragt, ob wir ein Meer haben. Also ob Österreich am Meer liegt.
Ja, wenn man jetzt Deutschland sagt, dann ja.
Oder generell, wenn die uns dann halt so gefragt haben, also was wir dann halt so dort essen. Mhm. Und ich dachte mir so, ja okay, wie erkläre ich jetzt Schwarzbrot? Und dann habe ich halt, ich habe es halt eins zu eins übersetzt ins Arabische. Und sie war die Tante von meinem Vater und dann hat sie mich so richtig mit so einem mitleidigen Blick einfach angeschaut von wegen und dann noch so gesagt, oh mein Gott, voll arm, sie haben nichts zu essen, so schwarzes, verkohltes Brot.
Ja.
Weil sie kennen halt Schwarzbrot nicht, weil in Tunesien gibt es nur Baguette.
Mhm. Französisches
Baguette. Genau, französisches Baguette. Und hier und da... Also gerade so ältere Frauen, die das dann machen auf der Straße, verkaufen so arabisches Brot.
Dieses
so arabische Fladen.
Tandoor, ich glaube,
also genau, ja, so ähnlich. Heißt, ja, ja. Also entweder
oder
so
Sage kenne ich noch. So.
Oder andere Gewürze.
Ja.
Aber ja, nur Baguette halt eben. Und auch so Brot, das so, also es ist halt staatlich subventioniert, damit Menschen nicht wieder da am Protestieren sind und so. Also generell in Tunesien, das wusste ich auch nicht, das habe ich erst vor ein paar Jahren halt eben also recherchieren können, also wie viel da auch staatlich subventioniert wird.
Was unter anderem?
Also Brot? Benzin, Brot, Öl, Zucker und ich glaube noch irgendwas.
Mhm.
Und der Staat macht halt wirklich so Riesenverluste damit, indem diese Preise da versucht werden, einfach niedrig zu halten, um die Leute halt eben auch da, also ruhig zu halten einfach. Mhm. Weil das war ja auch unter anderem ein Grund beim arabischen Frühling, dass die Preise, was Brot anbelangt, halt eben hochgeschossen sind. Und dadurch, dass halt, keine Ahnung, wie oft am Tag da Brot gekauft wird, weil wenn du es kaufst, du musst es direkt essen. Weil danach, es wird entweder steinhart oder so weich, dass es, also keine Ahnung, was das ist.
Schmeckt dann nicht mehr.
Ja, weil auch das Mehl, das dann halt eben davon kommt, kommt aus Frankreich. Mhm. Weil Tunesien die eigene Ernte halt eben exportiert.
Und warum verwenden sie nicht das eigene Mehl?
Weil's also können sie nicht, durch bestimmte Deals, die sie dann halt eben mit Frankreich haben. Also obwohl die Franzosen schon längst raus sind aus Tunesien, ist Tunesien immer noch sehr stark halt eben an Frankreich gebunden.
Ja.
Also unabhängig in dem Sinne sind sie eigentlich nicht besonders wirtschaftlich.
Also das heißt, sie exportieren Mehl nach Frankreich und importieren Mehl
nicht nur nach Frankreich, auch also keine Ahnung, andere Länder. Aber das, was sie dann trotzdem selber für ihre eigene Produktion nutzen, ist halt eben nicht tunesisches Mehl.
Das ist eigentlich verrückt, wenn sie es selbst produzieren, aber dann sozusagen gar nicht für sich selbst verwenden können, dürfen, wie auch immer, und das dann importieren müssen. Ne?
Also generell, wenn du dir so die Wirtschaft anschaust in Tunesien, also du hast so voll viele Firmen, die aus Frankreich kommen, aus Italien, aus Spanien, weil es billiger für die ist, da Grundstücke zu erwerben, weil sie keine Sozialabgaben da irgendwie leisten müssen. Und du kannst den Arbeitern dort einfach also irgendeinen Lohn in die Hand drücken. Also dort werden meistens so, gerade für Fabriken, werden jetzt Leute nicht wirklich nach ihren Qualifikationen ausgesucht, sondern also da stellen sich dann wirklich Leute so in einer Reihe auf. Und dann, ja okay, du. Also wirklich einfach nur so nach dem Aussehen. Und der Staat hat das bisher, also ich weiß nicht, ob das jetzt auch, ich glaube doch, bis jetzt teilweise halt eben auch, sie begrüßen das. Weil sie denken sich, sie kurbeln damit die Wirtschaft an. Also sie schaffen damit Arbeitsplätze, die der Staat selber nicht schaffen kann. Aber dabei gehen sehr viele Steuern einfach verloren. Weil die einzigen in Tunesien, die Steuern zahlen, beziehungsweise wo das vom Gehalt abgezogen wird, sind halt eben Beamte. Und der Rest
ist
schwarz, macht halt nicht.
Oder?
Also fast alles ist halt schwarz, was nicht da verbeamtet ist. Und dann hast du halt gleichzeitig Leute, die sich dann darüber aufregen, warum die Straßen noch immer nicht repariert sind oder warum es so lange dauert im Krankenhaus oder was das so für Zustände sind im Krankenhaus. Und es ist schwer, den Leuten dann halt einfach zu vermitteln, dass diese Dinge, die sie kritisieren, eigentlich aus Steuergeldern finanziert werden müssen. Also für die ist halt so, der Staat soll machen. Und deswegen denke ich mir, das dauert locker noch ein paar Jahrzehnte, bis sich das so...
Also sie müssten quasi
einpendelt in den
verstehen, Köpfen. Dass sie Steuern abgeben müssten, damit man sowas verbessern könnte.
Genau, weil das ist ja für das Gemeinwohl. Aber ich habe halt eben den Eindruck, dass jeder dort denkt dann halt einfach nur so an sich selbst.
Ja.
Also allein wie dann so teilweise mit dir umgegangen wird, so als Kunde. So Hauptsache, er hat sein Geld jetzt, aber ob ich morgen wieder ins Restaurant komme, weil ich es so gut fand, ist dem egal. Hauptsache, das Geld habe ich jetzt so gezahlt. Aber es wird halt nicht so längerfristig halt eben nachgedacht.
Was meinst du, was müsste sich jetzt ändern, um vielleicht auch diese Mentalität zu ändern? Oder dass die Leute vielleicht auch nicht mehr so, wie soll ich sagen, so auf sich bezogen sind, sondern vielleicht auch das Gefühl haben, wir sind eine Gemeinschaft, oder was ist da vielleicht auch schiefgelaufen, dass dieses Gemeinschaftsgefühl so verloren gegangen ist?
Also die meisten Leute, die jetzt auch gerade in der Politik sind, waren selber Leute, die eine Zeit lang, also nicht in Tunesien gelebt haben. Also das heißt auch so andere Staatsformen kennen, beziehungsweise wissen, wie man so einen Staat aufbauen kann oder wie er funktionieren kann. Und die versuchen es ja auch hier und da, aber ein Teil bleibt dann halt immer noch beim Volk. Und das muss, keine Ahnung, sich auch selber irgendwie da aufraffen. Weil also die Stimmen, die jetzt halt auch gerade so lauter werden, also auch in der Familie, also Leute, die sich wieder Ben Ali zurückwünschen, also Unsicherheiten einfach da sind, was die Zukunft betrifft oder generell jetzt so die Wirtschaft. Weil davor hattest du halt den Diktator, der hat so alles so für dich geregelt, alles war... Es gab halt einfach Abläufe und die hat man sich gehalten und fertig. Und jetzt sind einfach so viele, glaube ich, Entscheidungsfreiheiten da.
Das überfordert die Menschen.
Ja, erstens einmal das und zweitens so, also man keine Grenzen gerade kennt. Weil sie, ich glaube, vielleicht ein bisschen verwirrt sind, Weil wenn dir davor alles so verboten wurde und jetzt also hast du quasi so die Möglichkeit, alles zu machen, unter Anführungsstrichen, also wo liegen dann da die Grenzen? Und ich glaube, sie sind gerade dabei, so die Grenzen auszuloten und die Frage ist dann nur, wie lernen weit? Sie da raus und wie weit geht das Ganze?
Ja.
Also dass dann halt wirklich auch so ein Respekt vor dem Staat da ist und dass dann, also das verinnerlicht wird, dass man als Volk erstens einmal mitentscheiden kann und nicht, dass der Staat gegen einen arbeitet, sondern für einen.
Das Vertrauen muss sozusagen wieder zurückgewonnen werden.
Und dafür müssen dann auch eigentlich wieder Leute im Parlament sitzen, die das halt eben nicht missbrauchen. Und das ist halt eben auch zum Teil das Problem. Weil die Partei von Ben Ali, also die hat danach nur den Namen geändert. Aber es waren immer noch dieselben Leute. Es sind immer noch dieselben Leute, die im Parlament sitzen. Es
gab ja jetzt auch im Oktober Präsidentschaftswahlen, ne?
Genau, ja.
Und da gab es ja, glaube ich, auch eine Wahlbeteiligung. Nee, Quatsch. Ich erzähle Blödsinn. Genau. Also im Oktober gab es ja Präsidentschaftswahlen und da hatte ich halt auch gelesen, dass es, glaube ich, das erste TV-Duell gab überhaupt im tunesischen Fernsehen zwischen den Kandidaten. Und ich glaube, da auch ein Millionenpublikum sozusagen vorm Fernseher saß und sich das angeschaut hat. Warst du in der Zeit da? Nee, oder? Du warst, glaube ich, oder hast du das irgendwie mitbekommen? Hast du da irgendwie mit deiner Familie drüber geredet? Oder redest du überhaupt mit deiner Familie über Politik? Oder ist das überhaupt Thema? Oder?
Also tunesische Politik schon, insbesondere als ich dann halt eben so angefangen habe, da so Artikel, Reportagen halt eben drüber zu schreiben. Und da war dann eigentlich mein Vater derjenige, der mir dann ein bisschen so auf den Deckel gegeben hat, weil, also ich habe die Leute halt einfach nicht verstanden und auch wie sie sich halt eben aufführen und also ich habe dann so Sachen gesagt, also wie blöd kann man halt eben sein und so das nicht respektieren und das nicht und das verlangen, aber trotzdem nicht selber irgendwie machen oder rein investieren. Und er hat mir dann halt eben also nahegelegt, dass also von wegen, für mich ist es ja leicht, so zu reden und so zu denken, weil ich musste nie so leben wie diese Leute halt eben da unten. Und wenn du dann halt eben, sagen wir mal, in einer Diktatur aufgewachsen bist und du durftest dein ganzes Leben lang einfach nichts machen und plötzlich ist der Typ weg, der dich so dein ganzes Leben lang unterdrückt hat, natürlich wirst du einen Falligalli machen und also du versuchst es dann irgendwie dem Staat heimzuzahlen, weil der Staat halt eben die ganze Zeit gegen dich war. Ja, und also wir reden dann halt auch so über so bestimmte politische Akteure zum Beispiel oder generell, wie so die Gewichtung in dem Land ist, also von wegen, also auf der einen Seite hast du so die Leute, die so, also Tunesien gemäßigt, wie du so langsam also aufbauen möchten und auf der anderen Seite also die extreme Linke, die also sehr elitär ist und eigentlich also fast kaum mit dem tunesischen Volk irgendwie was zusammen hat, weil der Großteil der tunesischen Bevölkerung ist nun mal nicht elitär und hat auch wenige Berührungspunkte mit dieser Schicht. Und dann hast du halt eben so quasi die kleine Gruppe, die irgendwie da das ganze Land, also dem ganzen Land da einfach so einen Deckel aufzwingen möchte. Und es ist dann halt schwierig, wenn das Ganze so, also insbesondere jetzt im Fernsehen zum Beispiel, wenn das so biased ist.
So was? Ja, aber dass sozusagen diese elitäre Schicht.
Also dass sie halt, also dass die elitäre Schicht versucht quasi
für das ganze Land zu bestimmen oder
ja, also für das ganze Land zu bestimmen oder es zu kontrollieren. Aber es eigentlich nicht dafür qualifiziert ist.
Weil es ja auch nicht dieselben Lebensrealitäten.
Genau, also es sind komplett verschiedene Lebensrealitäten und es ist dann, also es kommt dann halt wieder nahe an dieses Bild von wegen, man versucht sich jetzt wieder einfach.
Ich meine, Politik ist natürlich immer ein schwieriges Feld und gerade Tunesien, da wird wahrscheinlich auch noch viel passieren. Und ich meine, in die Zukunft zu sprechen, ist sowieso immer ein bisschen schwierig, gerade in der Region, finde ich jetzt persönlich. Aber man hofft natürlich, dass es immer irgendwie weitergeht, beziehungsweise sich natürlich positiv entwickelt. Ja, um auch nochmal so ein bisschen die Brücke zum Positiven zu schlagen oder auch zu deiner Familie oder auch, weil ich meine, klar gibt es da viele Dinge, die halt auch nicht so funktionieren jetzt politisch gesehen, aber ich meine, trotzdem fährst du ja wahrscheinlich gerne dahin, weil du deine Familie sehen kannst. Oder woran erinnerst du dich gerne zurück? Oder gibt es etwas, weiß ich nicht, vielleicht Gerüche oder Gerichte, wo du immer dann an deine Großeltern denkst zum Beispiel? Oder
Also bei meinem Opa war es Kaugummi, weil also jeden Tag nach dem obligatorischen Mittagsschläfchen, also es gibt ja so die Zeit so zwischen 12 und 15 Uhr, wo dann so das ganze Land eigentlich schläft, beziehungsweise nichts macht. Und danach, also wir sagen zu Kaugummi Chiclet.
Ja, das heißt ja auch so, ne? Dieser Typ, also ich kenne diese arabische Marke.
Genau,
Chiclets,
ja. Chiclet. Ja, ja. Das ist ja auch ein französisches Wort, glaube ich, ja. Und es war halt wie so ein rosa Bubblegum. Also hat richtig geil geschmeckt. Aber weil er halt auch so war, von wegen ja nicht so viele Süßigkeiten und nicht so viel Zucker, dann, also weil das Teil war ja halt auch relativ groß. Und dann hat er das immer mit seinem Taschenmesser so in zwei geteilt. und dann hat jeder von uns so ein kleines Stück dann halt einfach abbekommen. Und das war dann so
das Highlight.
Das alltägliche Ritual dann eigentlich.
Ja.
Oder was ich halt auch immer voll nice fand, also in Tunesien wird, also so Softdrinks wie Cola und Fanta und so, die gibt es halt nur bei speziellen Anlässen und wenn, dann bekommt jeder auch immer nur ein Glas. Mhm. Also da wird nicht so viel Süßes getrunken wie hier.
Warum? Also warum trinkt man nicht so viel? Oder generell achtet man da mehr auf Zuckerkonsum oder... Klingt jetzt
also keine Ahnung, es wird einfach mehr Wasser getrunken. Ja. Also ich glaube, gerade auch wenn es so heiß ist, also...
Also war das auch was Besonderes dann quasi, wenn du
mal eine Cola... Genau, und beim Essen hast du dich dann halt immer so voll gefreut, wenn du dann so dein Glas, keine Ahnung, Cola oder Fanta bekommen hast.
Aber nur ein Glas.
Ja, und es hat dann halt eben auch gereicht. Und ich glaube auch, weil es teilweise also schon ein bisschen teurer ist. Weil in Tunesien hast du in erster Linie also schon wirklich so die Markengetränke. Weil hier in Europa, also du musst nicht unbedingt die Coca-Cola kaufen, sondern kannst auch so die Lidl oder Aldi-Cola holen. Und dort gibt es das halt nicht. Genau, also neben den Softdrinks und dann, wenn es so richtig nicer Tag war und jemand war halt so ein bisschen gönnerhaft unterwegs, da gab es dann halt auch noch eine Packung Eis.
Wie heißt das bei euch? Wie nennt ihr das? Also wie sagt ihr Eis auf Eis? Arabisch?
Glas.
Ah, okay, auch
also französisch. Auch französisch wieder. Ja. Und als Kind, ich habe das nicht verstanden, weil Glas, also anders betont jetzt, heißt bei uns Schrank. Also entweder Glas ist Eis und Glas ist Schrank.
Okay.
Und ich dachte mir, der ganze Schrank, so, warum sollen wir einen Schrank kaufen? Wir haben Schrank essen, ja. Und erst so, keine Ahnung, als ich glaube ich 10 war oder so, habe ich dann endlich verstanden, worum es ging.
Ja, bei uns heißt das, also ich kenne Eis als Buse. Aber wie gesagt, im Libanon wird ja auch viel Französisch geredet, deswegen ja noch Glas oder Eis, Cream. Und was habt ihr denn in den Sommerferien immer gemacht, jetzt außer natürlich die ganze Familie abklappern sozusagen? Konntet ihr auch ein bisschen trotzdem vom Land sehen? Weil gerade wenn ihr da so ein bisschen unterwegs gewesen seid oder musstet, weil nicht alle an einem Ort waren, habt ihr da auch ein bisschen trotzdem auch Sightseeing gemacht oder... Konntest du was vom Land sehen und kennst das ein bisschen, oder?
Also das bisschen Sightseeing, gerade so in der Stadt, das kam erst später, als wir älter geworden sind. Also weil wenn du also so jung bist oder generell so kleine Kinder bei dir hast, du kannst in der Hitze nirgendwo hingehen. Und gerade nicht auf dem Land, wo alles einfach so frei unter der Sonne liegt. Ansonsten waren wir halt immer also am Strand. Und selbst die Uhrzeiten, bei denen wir am Strand waren, wo dann so Leute zu uns gesagt haben, so, nein, warum? Um die Uhrzeit geht keiner. Also da waren wir dann wieder so richtig europäisch einfach.
Wir müssen die Zeit nutzen.
Ja, ja, weil in Tunesien, also die gehen schwimmen entweder wirklich so um 5, 6 Uhr in der Früh, so quasi bevor die Hitze aufkommt, oder erst so ab 17 Uhr. Also wo es dann wieder ein bisschen abkühlt.
Wie heiß kann es da werden im Sommer bei euch?
Ja, schon bis zu 40 Grad oder ein bisschen drüber.
Ja, schon.
Wo mein Vater dann auch so in den letzten Jahren angefangen hat, auch in aller Herrgottsfrüh schwimmen zu gehen, weil das ist ja so gesund und so toll. Und ich kann nicht mehr mit der Hitze. Und für uns ist es so, wir wollen aber die Hitze, weil wir auch braun werden wollen.
Ja, vor allem, wenn man in Österreich oder in Deutschland ist, dann ist es ja hier auch
noch ganz anders. Ja, Leute zahlen ja hier für Solarium, ne? Ja.
Ja, oder auch einfach, um Wärme zu haben. Ne? Man fährt ja dahin, weil man eben die Wärme braucht, ne? Oder, oder die Sonne. Ne?
Mhm. Und dann hast du so Leute am Strand, die dann wirklich so zu dir herkommen. Geh raus aus der Sonne, du wirst noch einen Sonnenstich bekommen. Oder auch so Nachbarn, also wenn sie so sehen, wie braun wir geworden sind. Habt ihr keine Sonnencreme? Braucht ihr Sonnencreme? Mhm. Weil das ist in Tunesien auch so voll weit verbreitet. So dieses, also es ist nicht angesehen, wenn du so eine dunkle Hautfarbe hast. Also du hast doch so voll viel Werbung so für Whitening Creams und so. Also es ist so voll angesehen, wenn du eine voll helle Haut hast.
Ja.
Also auch so etwas, ein europäisches Ideal einfach. Ja. Also wo dann mir und meinen Geschwistern dann oder generell der ganzen Familie dann so gesagt wird, ja, warum benutzt ihr nicht Sonnencreme? Ihr seid so braun geworden, beziehungsweise so dunkel.
So dunkel.
Also wo dann noch eine Cousine mal zu mir, meiner Schwester, gesagt hat, ganz am Anfang, als ihr gekommen seid, wart ihr viel schöner. Jetzt seid ihr so schmutzig geworden.
Oh, wow.
Also da waren wir, als wir das erste Mal gehört haben, auch richtig geschockt, weil, also das kannten wir halt davor noch gar nicht.
Das ist ja dann auch so eine Art, naja, wird das vielleicht auch mit den Menschen auf dem Land ja auch oft verbunden, die dann auch
also deswegen werden die Leute auf dem Land ja auch
draußen,
so.
Ne? Weil sie draußen ja viel arbeiten und dann sozusagen dunkler werden. Das kennt man ja noch aus der Renaissance und so weiter, aus dieser Zeit, wo es ja sozusagen, wenn du eine helle Hautfarbe hattest oder sozusagen nicht sonnengegerbte Haut hattest, dass du dann eben auch zu einer besseren Schicht gehörtest, ne? Oder gehörst es ja.
Das findest du in der ganzen arabischen Welt, also dass so diese ganzen Bleichcremen da verkauft
werden. Ja, auch in Asien, also Asien generell, ne?
Auch ja, in Asien auch, weil China, das ist halt so Japan. Dieses gängige Vorurteil, so wenn du braun bist, dann kannst du nichts anderes als ein Bauer sein, weil du halt ständig eben der Sonne ausgesetzt bist.
Das habe ich zum Beispiel im Libanon, ist das irgendwie ulkigerweise nicht so, da will man so richtig knackebraun werden. Egal welche Schicht man ist, oder beziehungsweise auch die elitären Schichten, reicheren Schichten, egal. Da geht man, also die sehen teilweise auch echt nur noch aus wie nach Lederhaut, also ist ja auch irgendwie nicht mehr gesund, also aber anderes Thema. Wenn du jetzt zum Beispiel in Deutschland bist oder in Österreich warst oder bist, was hast du da vermisst aus Tunesien? Es ist ja manchmal so, wenn man dann da regelmäßig ist und dann zurückkommt nach Österreich, nach Hause, gab es da immer irgendwas, was du sozusagen vermisst hast?
Das Erste, was mir und meinen Geschwistern dann direkt aufgefallen ist, ist, also wie ruhig und fast tot es eigentlich in Wien manchmal war. Weil in Tunesien, also keine Ahnung, es war fast nie irgendwie. Also es gab so diese Art von Stillstand nicht und es gab sowas nicht wie einen Ruhetag. Also gibt es halt einfach nicht. Also die einzigen ruhigen Stunden waren halt so zwischen 12 und 3 und danach war dann halt immer so
alle geschlafen.
So schön Leben einfach da. Auch, dass die Geschäfte so lange offen haben, und dann so Gerüche wie so gebrannte Mandeln bzw. Erdnüsse, gegrillte Maiskolben.
Ja.
Und
die dann so auf der Straße verkauft
werden. Genau, also alles so auf der Straße verkauft wird. Und dann so Bambaloni heißt das. Das ist so eine Art Hefeteig, der auch in Öl ausgebacken wird und dann in so Zucker gewälzt. Das ist wie so ein Teigring, also wie so ein größerer, wie so Langosch oder Donuts, aber schon ein bisschen größer.
Ja.
Und dann einfach in Zucker rein. Und dann bekommst du das.
Wie heißt das? Bambaloni?
Bambaloni heißt das, ja. Frag mich nicht, woher das kommt. Aber es schmeckt geil.
Klingt, und ist auch billig. Gut und schmeckt gut, ja,
bestimmt. Also so richtig so Street Food. Und was ich auch besonders geliebt habe und hier halt so voll oft vermisse, also auf den Feldern wird dann meistens also irgendwas verbrannt, keine Ahnung, so Unkraut oder so, also so Laub, das zusammengesammelt wird, mhm, oder Äste, um halt so Ungeziefer fernzuhalten. Und das riecht dann halt immer so schön nach
Kraut.
Nein, so verbranntes Holz einfach.
Ach so.
Und das ist, also keine Ahnung, so ein richtiger, keine Ahnung, so ein typischer Tunesien-Geruch für mich.
Also wenn du das riechst, dann...
Das ist so das Erste, wenn du so in Tunesien ankommst, keine Ahnung, du riechst es halt so,
ja,
sofort.
Wo merkst du in Situationen vielleicht, dass du sehr österreichisch bist, und woran merkst du vielleicht, dass da so das Tunesische durchkommt?
Also in Österreich oder generell jetzt so hier in Europa merke ich einfach so bei bestimmten Dingen, ich weiß nicht, wie Essen oder generell so das Verhalten, da kommt dann so diese tunesische Seite aus mir raus. Und wenn ich in Tunesien bin, mhm, kommt dann so das Österreichische aus mir raus. Also keine Ahnung, wenn wir so essen gehen und es ist jetzt nicht so hygienisch zum Beispiel, wo ich dann auch so mit meinem Desinfektionsgel halt eben herkomme und Wasser nur so aus Wasserflaschen, die ungeöffnet sind.
Ja.
Oder so in einer, also es gibt so keine Schlangen einfach in Tunesien. Also man stellt sich nicht in Schlangen an, sondern...
Man drängt sich nach vorne.
Ja. Mhm. Also als wir letztes Jahr, oh Gott, das war so schlimm, wir wollten halt Geld abheben auf der Post. Und ich stand halt so neben meiner Mutter und dann stand einfach ein Typ neben uns und hat einfach so mitgezählt, das Geld.
Von euch, euer, ja, Geld?
Okay. Also weil er einfach so daneben so ganz leger halt auch da stand. Und keine Ahnung, anscheinend machen das halt alle so dort. Weil da habe ich dann auch so bei den anderen Schaltern geschaut, okay, und jeder lehnt sich dann auch so mit an der Theke da einfach ran, weil es gemütlich.
Der will halt dran teilhaben,
sozusagen. Ja, also es ist so von wegen, ich nehme es dir ja nicht weg, ich stehe ja nur hier.
Hast du den an, oder habt ihr den angesprochen? Nö. Weil ihr das eben für komisch befanden
fandet? Ich wusste, also es bringt nichts in dem Moment, was zu sagen, weil ich ganz genau weiß, der hätte ja gesagt, ich nehme es dir ja nicht weg, ich, okay, stehe ja nur hier.
Das ist natürlich ein Argument.
Also, ja, ja. Aber das ist dann halt auch so dieses typisch Tunesische, so schön gemütlich.
Diese Gelassenheit.
Einfach, ja, ja. Wirklich um einiges gelassener.
Ja.
Also besonders so auf den Straßen. mein Vater war dann immer derjenige, der, wenn die Ampel rot war, hat er auch angehalten. Und das Gehupe, das dann links und rechts kam. Und die Leute, die sich aufgeregt haben, weil er gerade den Verkehr aufhält.
Aber da, wenn man gelassen ist, müsste man das ja dann eigentlich trotzdem noch akzeptieren, oder?
Ja, aber auch gelassen jetzt zum Beispiel in dem Punkt, also du willst zum Beispiel gerade was so vorantreiben, ich weiß nicht, im Supermarkt oder sonst wo. Und die Leute merken dann direkt, du bist nicht von hier. Du kommst aus Europa.
Okay.
Und, ja. Also ich schwöre, die merken das wirklich direkt.
Was würdest du sagen, könnten Deutsche, aber auch Österreicher vielleicht noch von Tunesien lernen oder von Tunesierinnen in Tunesien? Ist das die Gelassenheit vielleicht?
Ja, schon die Gelassenheit, ja. Und manchmal Dinge nicht so genau zu nehmen und noch ein bisschen mehr so zu lachen, zu reden. Also in Tunesien, die fangen dann einfach so mit dir irgendwie ein Gespräch an. Und als Kind dachte ich immer so, meine Eltern kennen voll viele Leute. Hm. Bis du dann irgendwann gemerkt hast, die Leute reden halt einfach viel und auch so gerne miteinander.
Hm.
Und hier, keine Ahnung.
Man so schüchtern, ne?
Wenn ich mal so, keine Ahnung, Danke sage und es kommt so kein Gern geschehen zurück, denke ich mir, ja, du mich auch. Ich bin hier die Blöde, dass ich noch, ja, Danke sage, ja,
ja.
Und deswegen, also wenn dann hier dann mal jemand grüßt oder so mit dir ein Gespräch anfängt, dann ist es voll befremdlich und dann denke ich mir immer so, was will diese Person gerade von mir? Also weil man es halt einfach nicht gewohnt, mhm, ist. Und Tunesien ist halt, ja, also ganz anders.
Also man geht offener auf die Menschen zu, wenn man, ja, so will, ja, und traut sich auch,
genau,
Menschen,
ja,
anzusprechen. Ne?
Weil das war dann, mhm, für mich und meine Geschwister dann halt auch so voll die Umstellung. Das richtig Peinliche war ja immer, der Slang in Tunesien ändert sich ja dann auch immer so, also jedes Jahr, so wie hier.
Okay. Gibt immer neue Jugendwörter.
Ja, also immer neue Wörter einfach. Und dann sind wir im nächsten Jahr dann halt da auf Urlaub und wir benutzen immer noch so Wörter so vor ein, zwei Jahren. Und die Leute wussten dann direkt, ja, Europäer.
Okay, ihr seid voll 2017.
Ja, ja,
ja.
Was und wir mussten, ja. Also wir mussten dann auch so richtig reinkommen in dieses, also generell in die Sprache, weil wir zu Hause immer so gemischt geredet haben. Ja. Also wir sagen einen Satz, der, keine Ahnung, 7 Wörter hat und 4 davon sind auf Deutsch.
Und der Rest ist Französisch,
genau, Tunesisch. Genau, so Französisch, Arabisch halt einfach. Ja. Und dann sind wir in Tunesien und da geht nichts mehr mit Deutsch. Also da musst du halt alles in der Sprache
im
halt
einfach Satz sagen. Reden.
Ja, ja. Und dann ist es halt einfach passiert, dass wir dann auch so ab und zu also so geswitcht haben und die Leute uns dann so voll verwirrt angeschaut haben. Meinem Vater passiert das aber jetzt mittlerweile öfter. Also, dass er dann auch so automatisch auf Deutsch irgendwie antworten und so, ah, okay, oder nein, das wusste ich nicht, dass es solche Sachen.
Voll deutsch oder österreichisch geworden.
Ja, ja. Tunesier sind auch also viel direkter.
Mhm.
Also, wir aus Europa, wir sind halt wirklich extrem höflich. Und dann haben die auch immer gesagt, von wegen, also man sagt nicht, also meistens sagen sie Europäer, aber ansonsten ist der Begriff, also im Arabischen sagen sie immer, also quasi aus dem Ausland sein, Bilharisch.
Also, aus dem, oder Ajnabi kenne ich, ne? Also sozusagen Ausländer.
Ja, das klingt noch sehr, also Ajnabi klingt ja so voll
so nett, so
fein,
ne?
Ja. Milcharisch ist einfach so, die sind also, so von draußen.
Von draußen.
Und meine Geschwister und ich, wir haben das halt immer so gemerkt, wenn wir so irgendwas wissen wollten und wir gehen so hin und wir grüßen und dann so, ja, dürfte ich etwas fragen? Also keiner macht das in Tunesien. Die kommen so direkt, fragen, fertig, tschüss.
Ja gut.
Und wir noch so voll höflich und so voll genau auch. Also das ist ja das, was uns dann immer so in Österreich zum Beispiel aufgefallen ist, so sich an Verkehrsregeln dann wieder halten oder dass Fußgänger wirklich auf dem Gehsteig gehen und nicht auf der Straße.
Ne? Ja.
Und in Tunesien, wenn du nicht selber über die Straße gehst, kein Auto wird für dich anhalten. Keiner. Und das musst du dir am Anfang auch so voll angewöhnen, einfach so diese Angst irgendwie abzustrafen.
Ja, einfach zu machen. Ne?
Ja, wirklich einfach machen, ansonsten stehst du da was weiß ich wie lange. Und in Österreich ist es dann so, also kannst du nicht einfach auf der Straße da rumspazieren.
Und hupen.
Ja. Also ja, das wäre dann auch immer lustig.
Ja, also auch mehr Gelassenheit und vielleicht auch...
Weil wir waren, also keine Ahnung, man hat sich dann so frei irgendwie gefühlt. Weil hier und da, also so genau genommen war es dann schon so ein bisschen Gesetze missachten.
Mhm.
Aber es war immer noch so in einem... Das ist jetzt kein krimineller Rahmen oder so, aber es war halt trotzdem so geil. Man muss sich gerade nicht an Regeln halten.
Klar. Ja, schön. Also das heißt, wir nehmen mit, Tunesien ist man direkter, ein bisschen offener gegenüber oder man hat keine Angst, Menschen anzusprechen und sie auch nicht umzufahren.
Ja.
War sehr schön. Ich habe wirklich viel gelernt, weil ich meine, man kann sich ja belesen und viel aus den Nachrichten erfahren, aber ich meine gerade so interne Dinge jetzt auch zum Politischen zum Beispiel, was du jetzt auch erzählt hast, da wusste ich auch nicht mehr so viel drüber, weil das ja auch immer das Interessante ist, gerade in der, oder eigentlich mit jedem Land, ne, dass man ja immer nur so ein schwammiges Wissen manchmal hat über die gewissen Länder und man auch immer das so gerne pauschalisiert, so den arabischen Raum oder Nordafrika. Aber dabei wissen wir ja beide oder generell, dass jedes Land so für sich steht und jedes Land eine eigene Geschichte hat, Politik anders ist, die Gesellschaft, die Menschen und jeder für sich so seine eigenen Traditionen hat oder auch Eigenheiten.
Und wenn dann halt immer sehr trocken. Also deswegen finde ich es dann auch immer viel so lustiger und auch so spannender, wenn also Menschen so aus den Gebieten dann einfach aus dem Alltag so erzählen oder also wie sie da halt eben so gelebt haben oder wie sie das wahrgenommen haben, weil es macht das Ganze dann so greifbarer
einfach. Ja, aber ich fand, das konntest du jetzt auch schon gut rüberbringen. Also
weil auch die Vergleiche mit dem Libanon waren halt auch so voll spannend, weil da merkst du, Arabisch ist nicht gleich Arabisch.
Nee, das stimmt. Ja. Man merkt auch oft, es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber eben dann manchmal auch eben dann doch nicht, was ja auch gut ist. Also es wäre ja auch langweilig, wenn wir alle gleich wären. Ne? Ja. Also ist ja in Europa ähnlich. Wir sind ja auch nicht... Die Deutschen sind ja auch nicht wie die Österreicher, ne?
Also alleine Thema Hummus könnten wir uns beide streiten. Weil ihr macht Tahine rein, oder? Also diese Sesampasta.
Wieso bei euch? Was macht ihr denn da rein? Das musst du mir jetzt noch erklären.
Nur Kichererbsen und Knoblauch und Olivenöl, ein bisschen Zitronensaft und Salz und Pfeffer, das war's.
Ah, okay, das also wusste ich gar nicht. Sesam. Ja, Hummus ist ja echt so ein Diskussionsthema. Ich glaube, das ist der größte Konflikt dieser Region. Wer macht Hummus, wo kommt's her und wer macht überhaupt den Besten, den allerbesten?
Ja, voll.
Lustig. Ach, das wusste ich nicht. Tunesien ohne Tahini. Also Tahini ist ja das Sesammus.
Ja.
So, ne?
Und ich habe mich auch immer dann so als Kind gewundert, warum schmeckt das Hummus von den anderen Leuten so, also warum schmeckt das so? Also was ja. ist das? Schmeckt mir nicht.
Was schmeckt dir jetzt von Mama. Besser?
Es ja, geht, also ich kann nicht so viel davon essen.
Nee, aber du magst wahrscheinlich das ohne, ne?
Ja.
Ja, wahrscheinlich. Also, ja.
Also ich bin halt auch leider so voll der Gewohnheitsmensch.
Ja, aber das ist ja meistens so. Ja. Also ich meine, man kann ja, ich meine, bei der anderen, im anderen Land oder bei der Oma oder bei der anderen Tante schmeckt es auch gut, aber natürlich schmeckt es immer am besten da, wo man es kennengelernt hat.
Genau, ne? Ja, ja, voll.
Ach, spannend. Hummus. Ja, jetzt kriege ich langsam Hunger.
Ich auch.
Vielleicht sollten wir einfach Hummus essen. Mit oder ohne Tahini.
Hier, Chilischoten.
Stimmt, eigentlich müsste das doch, das hätte ich jetzt gedacht, weil ihr so scharf esst, dass vielleicht noch Chili drin ist.
Ich habe das hier jetzt so, also die Chilischoten auch so aus Ästhetikgründen mitgenommen.
Ja.
Ich dachte so zuerst so, also diese Harissa-Paste, aber das ist halt in so Dosen. Ja. Ich meine, die Dosen sind halt auch...
Kenne ich das auch.
Ja, ja, also die Tuben sind so... Viele Leute hier in Europa, ja. Also bei uns in Tunesien, das sind so richtige...
Töpfe.
So 500 Gramm, 1 Kilo, 3 Kilo Dosen.
Ja, haust halt schon ein bisschen was rein, ne? Ich kenne auch so mit Olivenöl und sowas. Und dass man die echt in Bottichen zu Hause hat.
Ja, weil wir sind dann halt immer... also mit dem Auto bis nach Italien gefahren und von dort dann mit der Fähre nach Tunesien.
Ah.
Weil, also in Tunesien brauchst du halt schon ein Auto, gerade wenn wir so Familie besuchen. Und weil wir auch also so Gewürze und Olivenöl und Couscous und so weiter mitnehmen wollten.
Klar.
Weil das waren dann halt alles, also fast alles war dann so Erzeugnisse von der Familie. Ja. Also schon richtig Bio dann halt eben.
Mhm.
Und das war dann so, das, was dann so über das Jahr über in Österreich dann so verwendet wurde.
Ja, ja. Aber ja klar, das passt ja auch nicht alles in den Koffer, ne?
Genau, ja.
Also ich weiß, wir haben immer kilogrammweise libanesischen Honig, bringen wir mal mit. Und der ist natürlich irre schwer, aber das lohnt sich einfach, weil der ist einfach mega lecker und einzigartig, würde ich es echt nennen.
Ja.
Weil
das sind wirklich so Sachen, die kannst du nur aus den Ländern so mitbringen.
Ja, vor allem gerade bei eurem Couscous, ne? Wenn der so von der Oma speziell gemacht wird und so eine Eigenart und einzigartige Geschmack hat, oder, ne?
Also auch das Olivenöl. Also mein Vater dann immer so, wenn er zurückkommt aus Tunesien, der rationiert das dann auch so schön. Und so, wieso gießt ihr das drüber über den Salat?
Also das muss Wasser noch 500 werden,
das
halten.
Ist teuer.
Das muss noch bis nächstes Jahr halten.
Also das ist nicht wie Olivenöl aus dem Supermarkt. Ja, ja. Das ist was anderes.
Wer macht das da bei euch?
Also jemand aus seiner Familie hat halt also Olivenbaumfelder. Ja. Und mein Opa hat dann immer also von dort die also Oliven halt mitgenommen und dann pressen lassen.
Mhm.
Weil je nachdem, wie dann noch das Olivenöl gepresst wird, beziehungsweise welche Oliven das sind, ist es dann also ein relativ starkes Olivenöl.
Mhm.
Und... ich glaube, das ist auch so typisch. Also da kann ich dann wirklich so pauschalisieren, so typisch arabisch, so Olivenöl hilft gegen alles.
Kennst du das auch?
Also ich schwöre, jemand hat einen trockenen Hals, das ist so krank. Nimm Olivenöl mit ein bisschen Honig und Zitrone.
Oh ja, oh, das kenne ich auch. Bei mir war es immer so, wenn ich gegen die Wand gelaufen bin, was ich regelmäßig, nein, das klingt jetzt ein bisschen verwirrt, aber wenn ich mich irgendwie gestoßen habe als Kind, mein Vater hat das erste... Aline, komm her, ich mache dir Olivenöl auf die Beule.
Ja, ja, ja.
Und dann gab es keine Beule, also... blauen Fleck vielleicht. Und das war so Allheilmittel gegen alles. Lustig.
Voll.
Aber das ist, glaube ich, auch wieder was so ein bisschen verbreitet ist so in dieser Region. Wenn du jetzt sagst, Olivenöl hilft gegen alles.
Ja. Oder auch, das Schlimmste war immer, weil das gibt es gar nicht hier in Europa, ist tunesisches Baklava.
Mhm. Wie unterscheidet sich das zu dem, was man vielleicht hier so kennt? Oder was ist daran so
also einzigartig? Also in Deutschland hier kann ich es halt jetzt also verstehen, weil hier gibt es ja auch so voll viele arabische Einflüsse.
Genau.
Aber in Österreich null. Also das hat sich erst geändert so mit 2015, 2016, als die Menschen aus Syrien gekommen sind und da dann selber halt eben Läden aufgemacht haben. Wir kannten halt nur das türkische Baklava.
Ja, ja.
Und das ist ja, also das schwimmt ja richtig in so Zuckersirup.
Ja.
Und in Tunesien, also fast gar nicht. Das ist schon, also es ist saftig, aber auch, also gleichzeitig trocken. Also schwimmt nicht in Zuckersirup, sondern, Also der Zucker wird gleich eingearbeitet.
Es wird dosiert, zuckrig.
Ja, also es ist schon süß, aber es ist nicht feucht, sagen wir so.
Ja, okay.
Und es wird halt auch sehr viel mit Nüssen halt eben gearbeitet. Und wenn wir da dann ein paar Kilo mitgenommen haben, also die mussten wir dann auch schneller aufessen, weil lange hält sich das nicht.
Klar.
Und das war dann halt immer nur so, keine Ahnung, vielleicht 2-3 Wochen, die man so genossen hat nach dem Urlaub und dann war alles weg.
Mhm. Ja, das ist immer das Traurige, ne?
Mhm.
Ich meine, die guten Sachen, die gibt es ja dann eh immer nur da und dann, weil du das jetzt so ein paar Mal erwähnt hast, dass Tunesien sehr oft den Zuckerkonsum achtet, so gefühlt.
Es wird nicht so viel auch so gesnackt, also wie hier. Also wir haben dann, also unser Essverhalten hat sich dann dort halt eben auch geändert. Also es gab dann halt immer so Frühstück und dann Mittagessen und Abendessen. Und dazwischen, also gab es das nicht so von wegen Chips essen und Gummibärchen und Kekse und bla bla bla. Also das war so.
Vielleicht auch wegen der Wärme,
oder?
Also
diese Art von Essenskultur gibt es halt dort nicht. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt.
Vielleicht, wenn man auch mehr mit der Familie dann zusammen isst und dann sozusagen am Tisch zusammen sitzt und das dann genießt und nicht jetzt so snacken tut man ja meistens dann eher so alleine, so für sich, ne? Also das kenne ich halt so aus dem Raum, dass man halt sehr, oder dass das für oder dass das sehr wichtig ist, mit der Familie zusammen zu sitzen und zu essen.
Also Snacks werden dann halt eigentlich immer nur gereicht, also so zu bestimmten an, also das ist dann so, wenn Tee serviert wird.
Ja.
Also so Sachen wie Kekse und Schokolade, das ist nicht etwas, was man so nebenbei isst, sondern das wird so
gereicht, wenn man
gereicht, also da von ist. Wegen, es wird ein bisschen so gefeiert, also es ist so
zelebriert dann, ne, ja.
Ein Zeichen von Wohlstand, würde ich sagen, auch Nüsse. Also wie wir hier manchmal so Nüsse essen, so Studentenfutter und das ist dann dort so, oh, Nüsse.
Die sind reich.
Ach so, okay.
Ja, ja. Was Besonderes. Ja, sehr schön, Nur. Also gerade jetzt, wenn es ums Essen geht, ist es natürlich immer sehr interessant. Ich finde das auch spannend, wie viele Gemeinsamkeiten oder eben auch Unterschiede es dann doch gibt. Ja. So. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir auch für die Einladung. Hab mich sehr gefreut.
Bis dann.
Bis dann. Danke euch. Ciao.
Na, habe ich zu viel versprochen zum Thema Couscous kochen? Oh Mann, und schon nach der dritten Folge stelle ich ein eher unbeabsichtigtes Muster fest. Ja, ich rede mit meinen Gästen echt viel über Essen. Aber hey, Essen verbindet Menschen und Kulturen. Und ich finde, dass man darüber unendlich viel über die jeweilige Kultur erfährt. Aber auch, welche Gemeinsamkeiten wir haben. Was hast du aus der Folge mitnehmen können? Nur hat für mich persönlich schon ein paar Dinge klargestellt und eingeordnet, vor allem über die junge Generation und wie es in Tunesien weitergehen sollte. Ich freue mich auf viele weitere Gäste, mit denen ich sprechen werde und die dein und mein Wissen über diesen Raum bereichern. Also falls du jemanden kennst, mit der oder mit dem ich unbedingt mal in diesem Podcast sprechen sollte, dann schreib mir gerne. Ich freue mich auf dein Feedback zur Folge, zum Podcast und überhaupt, wenn du ihn weiterempfiehlst und likest. Vielen Dank fürs Zuhören, eine gute Zeit und bis ganz bald.